Hallo, schön, dass du da bist. Bevor es mit meiner Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich auf ein anderes Format aufmerksam machen. Selbsthilfe hat Stimme. Ein Podcast, in dem es um Schicksale geht, aber eben auch um Lebensfreude, Zusammenhalt und Unterstützung. Selena Herr spricht mit Menschen über ihr Leben mit chronischen Erkrankungen, Süchten oder psychischen Herausforderungen. Es geht um persönliche Erfahrungen in Selbsthilfegruppen und wie und warum diese ihren Alltag maßgeblich verbessern. Außerdem klärt sie darüber auf, wie man seine eigene Selbsthilfegruppe gründen kann und räumt mit Vorurteilen gegenüber Betroffenen auf. So entsteht Sichtbarkeit für Themen von A wie Autismus über E wie Endometriose bis hin zu S wie Schlaganfall. Ehrlich, authentisch, wirksam. Hör doch mal rein. In Selbsthilfe hat Stimme. Auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Hoho, haha. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Infos, Geschichten und heitere Übungen zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung. Jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Folge.
Tanzen, singen, Lebensfreude. So steht es auf der Internetseite von Astrid Kubi. Lachyoga, Humor und Tanz, das findest du bei mir. Welch wunderbare Parallelen. All die Schritte, die Astrid Kubi in ihrem Leben gemacht hat, ergeben zusammen einen bunten, sehr lebendigen Lebenstanz. Besondere Bekanntheit hat sie erreicht durch den so sehr beliebten Körperzellenrock. Ich freue mich, Astrid Kubi in meinem Podcast Die Kraft des Lachens begrüßen zu können. Liebe Astrid, ich freue mich sehr, dass ich dich letztes Jahr auf dem 7. Deutschen Lach-Yoga-Kongress in Horn-Bad Meinberg persönlich kennenlernen durfte. Und nun begrüße ich dich ganz herzlich in meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Bitte stell dich doch unseren HörerInnen vor.
Ja, hallo liebe Silvia, ich bin sehr glücklich, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Danke dir für die Einladung und freue mich auf unser Gespräch. Wir haben uns kennengelernt beim Lach-Yoga-Kongress, wo ich als Speaker eingeladen war. Ich bin ja Bewusstseins- und Lebensfreude-Coach, als Referentin unterwegs, als Autorin, als Künstlerin, weil ich ja auch Musik mache, die zu meiner Arbeit passt, und versuche Menschen zu helfen, in ihre Mitte zu kommen und in ihr Bewusstsein sozusagen, ein höheres Bewusstsein, um dadurch gesund zu werden und selbstbestimmt zu leben. Das ist das Ziel der ganzen Sache.
Ja, ist eine wunderbare Lebensaufgabe, würde ich sagen.
Ja, das ist eine ganz tolle Sache, das stimmt.
Ja, dein Lebensweg, den finde ich ja so sehr beeindruckend. Und ich habe gelesen, du tanzt, seit du denken kannst. Da geht es dir wie mir. Aber wir haben einen ganz anderen Lebenstanz entwickelt und ich möchte dich bitten, über deinen zu berichten.
Ja, bei mir war das, wie soll ich sagen, einerseits vorgegeben, andererseits nicht erwünscht. Also es war so, meine Mutter hat nach dem Krieg ihre Familie ernähren müssen, ganz, ganz schnell. Da war sie noch Studentin im letzten Semester und wollte eigentlich ins Ausland gehen, Auslandskorrespondentin werden oder in den diplomatischen Dienst eintreten, also ganz andere Pläne. Und jetzt war ihr Vater natürlich im Krieg geblieben und ihre kleine Schwester und ihre Mutter brauchten, genau wie sie selber natürlich, eine Unterstützung, weil nach dem Krieg keine irgendwelche Gelder bekamen. Und da musste sie schnell einen Beruf ergreifen und wurde tatsächlich Tanzlehrerin, Tanzlehrerin für Gesellschaftstanz, weil sie immer schon gut tanzen konnte, war natürlich sonst nicht ihr Lebenstraum. Also hat sie diesen Beruf immer als Notlösung empfunden, allerdings auch als unglaublichen Lebenshelfer. Sie hat immer gesagt, das ist so schön, dass ich einen Beruf habe, der mit Fröhlichkeit zusammenhängt. Ich komme in die Tanzschule, die Leute kommen gerne. Ich habe mit Musik zu tun. Es ist immer eine fröhliche Atmosphäre. Das hat ihr auch sehr geholfen, nach dem Krieg mit den vielen Schicksalsschlägen klarzukommen, die natürlich alle Familien durch diesen Krieg erleiden mussten. Ja, und so habe ich von ihrer Seite erstmal das Verbot bekommen, die Tanzschule nicht zu betreten. Und deswegen habe ich dann gebettelt und wollte dann zum Ballett. Und
du im Ballett. Durftest sie nicht betreten, die Tanzschule?
Nein, durfte ich nicht, nein.
Warum nicht?
Sie hatte Angst, dass ich Tanzlehrerin werde.
Genau.
Genau das bin ich auch geworden. Nein, sie wollte nicht, dass ich in diesen Beruf reinschlittere, so wie andere Tanzlehrer, Kinder, schon so vereinnahmt, sondern sie wollte, dass ich mich auf die Schule konzentriere, habe ich auch gemacht. Ich habe ja auch Abitur gemacht, studiert und wollte was ganz anderes werden, allerdings auch Lehrerin. Und ja, das war so der kleine Kniff, den sie angewendet hat. Ich wollte aber dann zum Ballett und da war ich dann sehr gut und sehr ehrgeizig. Und da wollte die Ballettlehrerin aus mir natürlich einen Profi machen und das wollte meine Mutter überhaupt nicht. Ja, und dann musste ich also weniger machen und es war ganz traurig. Und dann habe ich ein bisschen mich umorientiert, Bodenturnen und Gymnastik und diese ganzen Geschichten gemacht. Aber letzten Endes bin ich immer wieder auf die Schiene Tanz gekommen. Und kurz vorm Abitur, da kam ich aus Amerika, ich hatte so ein Stipendium nach USA für ein Jahr. Und als ich zurückkam, hat der DJ unserer Tanzschule, der bereits im Turniertanzen so ein klein wenig Vorerfahrung hatte, gesagt, ob ich nicht mit ihm tanzen wollte. Und da ich in Amerika von diesem anderen Essen so viel zugenommen hatte,
Ha
habe ich das als gute Einladung empfunden und habe gesagt, ja klar, warum nicht? Und schulisch konnte ich mir das leisten. Ja, und dann haben wir angefangen zu tanzen. Und was wir da losgetreten haben, das wusste ich natürlich nicht. Innerhalb von 3,5 Jahren sind wir an die Weltspitze gekommen. Also das ist eine Karriere, die normalerweise, wenn überhaupt, über eine Distanz von 20 Jahren normalerweise möglich ist, aber nicht in 3,5 Jahren. Also wir waren der absolute Senkrechtstarter und wurden auch vom Staat gefördert in Schulungsprogrammen. Und das war also wirklich eine tolle Erfahrung. Und wir jetteten dann am Wochenende immer zu den Turnieren. Aber das war natürlich sehr, sehr, sehr anstrengend und sehr intensiv. Vor Meisterschaften haben wir dann pro Tag 6 bis 8 Stunden trainiert, zusätzlich zu Beruf und Studium. Also das war schon eine heiße Kiste.
Naja, man tanzt sich nicht einfach so an die Spitze, ne?
Nee, nee. Und dann war eben Schluss mit einem Schlag, weil meine Mutter plötzlich mit einer Lungenentzündung in der Klinik lag. Und es war so schwer, dass das Ganze praktisch ein Dreivierteljahr dauerte mit Reha und allem drum und dran. Die Belastung, diese Tanzschule, die sehr erfolgreich war, mit 2000 Schülern pro Halbjahr, das ist schon eine ganz große Hausnummer für eine einzelne Person. Mit einem Schlag war ich jetzt aus dem Studium raus in der Tanzschule und musste als Unternehmerin schauen, wie ich die Schule rette. Und da habe ich dann gemerkt, was das für ein schwieriges Gewerbe ist und dass das nicht ausreicht, gut tanzen zu können, sondern das ist die Basisvoraussetzung. Du musst natürlich viele kaufmännische Dinge wissen und so weiter. Also das ist eine ganz andere Sache gewesen. Und da habe ich mich dann ziemlich reingekniet und habe gesagt, ich mache die Ausbildung. Da habe ich dann in Düsseldorf extern die Theorie gemacht, bekam aber mein großen Erfolg durch das Turniertanzen angerechnet, sodass ich nicht 3 Jahre, sondern nur 2 Jahre Ausbildung machen musste und habe dann den Abschluss gemacht als staatlich geprüfte Tanzlehrerin ADTV und habe dann natürlich noch alles dran gehängt, was man tun kann, also Tanzsporttrainer, Ausbildungslehrer und, und. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe dann auch gemerkt, dass der ganze Drive, klar, ich habe mich dann spezialisiert auf die modernen Tänze, auf die Modetänze und habe ihr natürlich den Laden auch voll gemacht. Klar, wenn du jung und hübsch bist und dich gut bewegen kannst und die Sachen natürlich auch verkaufst. Und da habe ich dann auch ein bisschen mein Organisationstalent entdeckt. Ich habe immer sehr viel Einstudierungen gemacht, war immer sehr kreativ. Wir haben große Festivals gemacht, auch Straßenfeste mit 10.000 Leuten, also richtig große Sachen.
Wow, Wahnsinn.
Ja, und
Na,
da habe ich natürlich dann auch ein bisschen die Moderation gelernt und solche Dinge.
ja, das hört sich großartig an. Hätte ich auch gern mitgemacht.
Ja, es war eine schöne Zeit und fing dann später ja auch mit dem Buchschreiben an über Tanzen. Da habe ich ja 9 Bücher über Tanzen geschrieben.
Ja, guck, konnte deine Mutter einfach nicht verhindern, ne, dass dein Weg eben doch durch die Tanzschule ging.
Genau. Und es war ja auch irgendwie vom Schicksal gut gelenkt, denn damals, ich hatte auf Lehramt studiert, Englisch und Philosophie und ein bisschen Psychologie, aber ich wusste, dass ich in Nordrhein-Westfalen damals keinen Job bekomme. Und insofern kam mir das auch ein bisschen entgegen, dass ich später nach Bayern ziehen würde, wusste ich ja nicht. Und in Bayern ist es so, dass es gar keine Philosophie in der Schule gibt. Hier gibt es nur Religion. Also hätte ich mit meiner Fächerkombination überhaupt keinen
Naja.
Job. Also es ist alles so gut gekommen, wie es war.
Ja, es hört sich nach einer richtigen Fügung an, ne? Also du hast das bekommen, was du eigentlich ursprünglich wolltest. Und deine Mutter, die kann ja glücklich darüber sein, dass du so einen Weg eingeschlagen hast und dann ihren so großartig aufgebauten Laden übernommen hast, ne?
Ja, aber ich habe ihn natürlich nicht langfristig übernommen, als sie dann wiederkam. Da musste ich mich natürlich auch arrangieren, weil sie war natürlich noch zu jung und noch nicht bereit, diesen Betrieb zu übergeben. Und dann haben wir eben miteinander vereinbart, dass ich auch mal in eine andere Tanzschule gehe, um externe Erfahrungen zu bekommen, um dann als Kompagnon dann wirklich einzusteigen. Dazu ist es dann nicht gekommen, weil ich meinen ersten Ehemann in München kennengelernt habe und in München kleben geblieben bin.
Ja, dann waren es doch noch wieder andere Wege, ne?
Ja, genau. Als ich hier angefangen habe, mich selbstständig zu machen, da hatte ich sogar ein bisschen Angst davor, ob ich die Leute begeistern kann, ja, mit meiner etwas, ja, anderen Art oder kühleren Art. Aber das war nicht das Problem. Also die Sprachschwelle war gar nicht so, war gar nicht die Sache. Also ich glaube, das liegt immer daran, dass mir Sachen selber Spaß machen. Ja, und wenn mir etwas selber Spaß macht, dann kann ich das auch anderen Menschen gut vermitteln. Wenn mir das keinen Spaß macht, dann habe ich da auch keinen Zugang zu. Und dann kann ich das meistens auch nicht oder dem anderen nahe bringen. Und dann habe ich eben in dieser Zeit angefangen, Bücher zu schreiben, weil dann kam eben auch mein Sohn zur Welt. Dann wollte ich natürlich auch mehr zu Hause sein, denn damals der Beruf der Tanzlehrerin ist natürlich Gift für eine Familie. Ja, du arbeitest am Wochenende, du arbeitest Tag und Nacht. Also als Unternehmer, das ist unmöglich und das wusste ich. Deswegen habe ich von vornherein eine Art gewählt, nicht eine eigene Tanzschule, nicht mir den ganzen Laden an den Hals holen. Und insofern musste dann meine Mutter die Tanzschule verkaufen an einen sehr, sehr guten Bekannten, den ich ihr auch ausgesucht hatte.
Ja, das war doch eine geschickte Lösung, ne?
Ja, das war eine geschickte Lösung. Allerdings hat das Schicksal da auch mächtig zugeschlagen. Eine Woche nachdem er den Vertrag unterschrieben hat, hat er die Diagnose AIDS bekommen. Der war einer der ersten AIDS-Kranken, musste dann wieder selber die Tanzschule verkaufen. Also
Ach,
das
herrje.
war nicht so schön, die ganze Geschichte.
Nee, das ist nicht so schön.
Aber es sollte so
Ja.
sein.
Ja, dann möchte ich einen Umschwenker machen. Und
Ja.
zwar habe ich ja bei den Recherchen zu dir was für mich als Physiotherapeutin sehr Interessantes gefunden. Du hast auch mit der Bundestrainerin für integrativen Rollstuhltanz zusammengearbeitet. Da möchte ich dich doch sehr bitten, darüber zu berichten.
Also das klingt jetzt lustig. Ich war die Bundestrainerin für Rollstuhltanz.
Ach, du warst die Bundestrainerin. Ach Gott, jetzt bringe ich hier wieder durcheinander. Juhu, sehr gut, sehr gut,
Nein.
ja.
Also die Frau Dr. Krompholz, die du wahrscheinlich meinst, das ist meine Buchkollegin, die war Hochschuldirektorin an der TU München für den Bereich Tanz. Die hatte in ihren Klassen einerseits natürlich die wunderschönen jungen Gymnastinnen und Gymnasten, andererseits hatte sie auch Beziehung zu den Volleyballspielern, die als erste Behindertengruppe hier in München im Rollstuhl Volleyball spielten. Und dann kam sie bei einer Gymnastrade auf die Idee, diese beiden, die Männer im Rollstuhl und die jungen Frauen als Gymnastin, zu paaren und denen eine Choreografie zu zeigen, um integrativen Rollstuhltanz zu demonstrieren. Das war ihre Idee. So, und als das so eine Bombe wurde und so erfolgreich wurde, kam sie auf mich zu und hat gesagt, wie wäre es dann, wenn man das Ganze auch für Behinderte zugänglich macht? Und ich war absolut Feuer und Flamme von dieser Idee, denn ich hatte in Amerika, als ich dort zur Schule gegangen bin, erfahren, wie Behinderte im Rollstuhl ganz selbstverständlich in den Klassen mitlaufen und nicht wie bei uns separiert werden und in Spezialschulen und Spezialeinrichtungen unterrichtet werden. Das war für mich eine Wahnsinnserfahrung. Da habe ich gesagt, warum machen wir das nicht in Deutschland? Das ist doch viel, viel schöner. Und diese Hemmung, weißt du, diese Hemmung, die man vor Behinderten hat, die fällt dann weg. Da war in meiner Klasse zum Beispiel jemand, so wie der Stephen Hawkins, gelähmt war bis zum Hals und schwer sprechen konnte. Also ich hatte große Probleme, dessen Englisch zu verstehen. Nach einer Weile konnte ich das verstehen und die Schülerinnen zeigten mir, wie man den von einem Klassenraum zum anderen schiebt, beziehungsweise ihm hilft, über Schwellen zu kommen und so weiter. Dadurch lernte man sich überhaupt erst kennen. So eine tolle Erfahrung. Und deswegen, als Frau Dr. Krompholz auf mich zukam und sagte, können wir das nicht machen, fand ich das toll. Und dann sind wir eben hingegangen, haben uns in den Rollstuhl gesetzt, haben abwechselnd einer den Rolli-Part, den Fußgänger-Part übernommen, um den Vorteil eines Rollstuhls zu nutzen und nicht den Nachteil. Also es sollte nicht so sein, dass der Rollstuhlfahrer passiv in der Mitte sitzt und der Fußgänger um den rum hüpft. Ja, das ist ja albern. Sondern wir wollten eine Technik finden, in der beide tanzen und in der beide zu einer Veranstaltung zum Tanzen gehen können. Ja, also ein richtiges System. Und das haben wir rausgefunden. Und das hat so einen Anklang gefunden, dass es Gruppen gab weltweit, die uns eingeladen haben, um das Wissen weiterzugeben. Und in München hat sich eben eine Turniergruppe entwickelt und dann weltweit. Und in diesem Zusammenhang war ich eben Bundestrainerin für Rollstuhltanz.
Ja, und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, da mal auf YouTube zu gehen und sich da Filme anzuschauen. Ich bin darüber so beeindruckt, was da möglich ist. Und gerade was du sagst, nicht den Nachteil in dem Rolli, in dem Rollstuhl zu sehen, sondern auch zu gucken, hey, was kann der, was der Fußgänger nicht kann? Und der kann echt eine Menge. Der kann sich drehen und wenden und ein Tempo an den Tag legen. Also ich bin so beeindruckt über diese Kombination. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist das auch unterschiedlich, Rolli mit Rolli und Rolli mit Fußgänger oder wie ist das?
Also wir haben speziell diese integrative Form, ein Fußgänger, einen Rolli konzipiert. Rolli mit Rolli geht zwar auch, ist aber natürlich nicht so integrativ. Wir fanden diese Kombination besonders wichtig. Und das hat sich dann ja auch so entwickelt, dass sogar akrobatische Paare entstanden. Da war zum Beispiel ein Liebespaar. Er war Fußgänger, sie war im Rollstuhl und er hatte unglaubliche Fähigkeiten, hat auch sehr viel Kraft und sie war sehr schmal und sehr zart. Und die haben tatsächlich eine Show einstudiert, bei der du vergisst, dass die Frau im Rollstuhl ist, weil er sie auch dauernd rausnimmt. Also die wälzen sich da auf dem Boden, machen wilde, freie Choreografien, er hebt sie und das, was der andere kann, so geschickt genutzt. Und es entstand so eine Liebesszene. Sie haben praktisch das gezeigt, was sie fühlen. Und das hat die Leute weggerissen.
Großartig.
Aber als ich zum ersten Mal beim Einmal in der Schlussbälle die Rock'n'Roll-Gruppe von der Frau Dr. Krompholz eingeladen hatte, das waren 10 Paare, auch eben gemischte Paare, Rollstuhl und Fußgänger jeweils, da erstarrte der ganze Saal. Da waren 450 Leute anwesend, vorher war eine gute Stimmung und so weiter. Und du hättest jede Stecknadel fallen lassen können und das hätte man gehört. Und ich dachte, um Gottes Willen, was passiert denn jetzt? Und die sind so ganz fröhlich auf die Tanzfläche gerollt und gehoppelt und dann ging der Rock'n'Roll los. Und da-da-da-da-dam. Und das ist ja nun sehr temperamentvoll, mit Würfen, mit allem. Die Leute haben getobt. Die waren sprachlos, waren aber wahnsinnig begeistert. So, jetzt denke ich, am Ende des Stücks mal gucken, was jetzt passiert. Und die Rollis, die haben sich was ausgedacht, das wusste ich auch nicht, und haben mir dann gesagt, sie wollen das und das Stück hören. Und dann haben die angefangen, eine Polonaise zu laufen durch die Reihen, haben meine Leute mitgenommen. Und ich denke, mal gucken, ob die das machen. Und die haben das gemacht.
Ja, cool.
Durch die Polonaise sind die alle auf die Tanzfläche gekommen. Und zum Schluss haben wirklich das Publikum und diese Rollstuhlgruppe miteinander auf der Tanzfläche getanzt.
Oh, wie cool ist das denn? Ich kriege richtig Gänsehaut. Das ist ja cool. Das haben die sich ja ganz clever ausgedacht, weil die haben das sicherlich schon ja vorausgesehen, dass sie erstmal auf Irritation stoßen. Ne?
Ja,
und dann haben sie
aber
die alle mitgenommen. Wie cool.
Ja, aber das war gar nicht so, dass sie schon so routiniert gewesen wären und das immer schon ausprobiert hätten. Das war ein Experiment an dem Abend. Das war ja noch ganz jung.
Die haben sich was getraut, alle
ja,
Achtung.
Ja, haben sich was getraut, denn vorher waren sie nur im Rahmen der Universität aufgetreten mit natürlich gutwilligen Leuten, die das toll fanden, aber so extern hatten sie noch wenig Erfahrung.
Ganz selbstbewusst, würde ich sagen, ne?
Ja, genau das ist ja der Sinn der Übung, ne? Dass man wegkommt von dieser komischen Hemmung. Ah, da weiß ich nicht, wie man die anfasst und geht das. Das Wort behindert ist ja nun auch nicht so ganz geschickt, ne?
Ja, und auch sich minderwertiger fühlen. Also warum
natürlich
soll man sich denn minderwertiger fühlen? Ne? Also
genau.
Ich erlebe das auch immer wieder. Ich arbeite viel in Bethel. Hier in Bielefeld gibt es ja die Einrichtung Bethel, wo auch sehr viele Menschen mit Einschränkungen sind, im Rollstuhl, ohne Rollstuhl. Und ich erlebe es immer wieder als so eine Bereicherung zu sehen, was die Menschen trotzdem können. Ne, wenn du ihnen so begegnest, dass du sie wirklich so nimmst, wie sie sind und nicht gleich denkst, ah, ob sie das jetzt können oder ob das. Ich mache immer erst mal. Und dann staune ich, was doch wirklich alles geht und auch durchaus mit den Rollis, ne?
Ja, ich denke, Das Wichtigste ist, glaube ich, auch das Bewusstsein zu verändern. Einschränkungen hat nämlich jeder Mensch. Nur jeder hat es an einer anderen Stelle. Der eine hat den Tick, der andere hat den Tick oder der kann das nicht essen oder der kann das nicht machen. Jeder hat mal was. Da gibt es natürlich auch die Klassifizierung, denn behindert und behindert ist ja nicht dasselbe. Wir hatten also immer einen Sportarzt dabei, der vor den Turnieren sowas eingestuft hat. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe dann auch irgendwie ein Bauchwehgefühl gekriegt, weil ich mir dachte, warum müssen wir uns denn immer über Leistung definieren? Warum kann man nicht einfach aus Freude miteinander tanzen? Also ich bin bei allen Sportarten inzwischen nicht mehr ganz sicher, ob es sinnvoll ist, in einer Leistungsgesellschaft, in der wir so viel kopforientiert machen, alles und alles mit einer Leistung zu verbinden und nur dann den Behinderten zu bewundern, wenn er Leistung bringt. Das Wichtigste in der Integration wäre ja, oder jetzt sagt man ja Inklusion dazu, wäre, dass er dazugehört.
Genau, ja, finde
Und
ich
zwar
auch.
bedingungslos dazugehört.
Ja, dass nicht immer extra betont wird. Du bist das und wir sind das, ne?
Genau, sondern das ist ein Mensch und entweder passt er in diese Gruppe rein, weil er sich für Tanzen interessiert, oder er ist vielleicht eher der Basketballer oder eher was anderes. So verstehe ich diese Inklusion oder Integration und das gelingt nicht bisher in unserer Gesellschaft.
Ja, da ist noch ein Weg.
Also das sind so die Impulsgeber, aber letzten Endes hat mir das dann sehr viel Freude gemacht, zumindest einen kleinen Teil umzusetzen dessen, was ich mir vorgenommen habe. Aber immer musste ich dann schon ein bisschen die Priorität Familie spielen lassen. Und das habe ich auch gerne gemacht. Das ist mir die Sache immer wert gewesen.
Du bist von dem Leistungssport, hast ja eben schon gesagt, dass du das immer mehr so in Frage gestellt hast, bist du immer mehr zum intuitiven Tanz hingekommen.
Ja, parallel zu Kind und Familie habe ich dann noch das Studium für Tanztherapie gemacht, wobei das gar nicht so einfach war. Es gibt ja in Deutschland kein wirkliches Studium für Tanztherapie. Es war ganz witzig. Es gibt in Wuppertal den einzigen Lehrstuhl, den hat eine Spanierin inne, eine Professorin, und die habe ich mal angeschrieben und habe gesagt, ich würde mich gerne mal in ihren Unterricht setzen. Dann hat die zurückgeschrieben, Gottes Willen, ich habe ihre Bücher gelesen. Machen wir es doch umgekehrt, ich lade sie als Referentin ein.
Das ist ja auch interessant.
Ja, das war lustig. Aber ich meine, ich fühle mich da jetzt nicht so überfliegermäßig. Es ist wirklich so, Tanztherapie spielt in Deutschland noch keine große Rolle und führt ein sehr unterschwelliges Leben. Es gibt keine einheitliche Berufsverbindung. Es gibt keine offizielle Ausbildung. Ich habe mich da an der Juliana Lau aus Kanada orientiert, der Professorin. Interessant ist natürlich der Kern der Botschaft. Und das Ganze wurde entdeckt, als man mit autistischen Kindern gearbeitet hat. Der Körper ist nicht nur Ausdruck von Seele oder Ausdruck von Gedanken, sondern umgekehrt, der Körper ist auch ein Instrument, um chemische Vorgänge zu provozieren. Da gibt es zum Beispiel eine klassische Übung in der Tanztherapie, die man zu zweit durchführt. Angenommen, wir würden das jetzt zusammen machen, du und ich. Wir hätten eine Musik und wir würden uns entscheiden, du fängst an, dich einfach frei auf diese Musik so zu bewegen, wie es dir gerade kommt. Vielleicht magst du sie, vielleicht magst du sie nicht und hast eine Tagesform und jetzt setzt du das einfach um. Und ich habe die Aufgabe, dein Spiegel zu sein. Das heißt, ich konzentriere mich nur auf dich, versuche dieselben Bewegungen zu machen wie du. So, das ganze Spiel drehen wir dann nach 3 Minuten um. Dann bewege ich mich, so wie ich das meine, nach der Musik und du sollst mir ein Spiegel sein. Was meinst du, was du da für eine Erfahrung machst?
Naja, sich in den anderen reinfühlen ist ja schon mal spannend. Dann kann man
Ja.
sich vielleicht auch im Ansatz vorstellen, wie der andere sich fühlt.
Ja,
Und
genau.
wenn du den Spiegel betrachtest, erkennst du dich selber noch mal mehr und siehst, ah, so habe ich mich gerade bewegt.
Genau, du hast es auf den Punkt gebracht, ja. Und das Witzige ist, du kriegst die Gefühle vom anderen. Also in dem Moment, wo du dich bewegst wie der andere, kannst du nachempfinden, wie er sich fühlt.
Ja.
Denn die Bewegung erzeugt in deinem Körper Veränderung der Hormonlage. Das macht die Gefühle aus und das ist wirklich sehr faszinierend. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer sehr ruhigen Person, ich bin natürlich eine sehr aufgedrehte und temperamentvolle Person, und wenn ich jetzt mit einer sehr ruhigen Person diese Übung mache, dann wird die wahrscheinlich in dem Moment, wo sie mich nachmachen soll, völlig überfordert sein. und das Gefühl haben, sie hetzt von A nach B.
Ja, aber es ist ja als Spiegel manchmal auch ganz gut zu sehen, dass man denkt, wow, so bin ich am Rumlaufen, so unruhig, hektisch oder wie auch immer. Manchmal ist das ja ganz gut, das so deutlich zu sehen, weil man selber gar nicht mehr so in dieser Klarheit wahrnimmt, ne? Was einem ja
Genau.
so vertraut ist. Ne?
Genau. Also es ist auf beiden Seiten eine unglaubliche Erkenntnis. Ja, das ist nur eine von ganz vielen Übungen, aber da weißt du, wo die Reise hingeht.
Ja, also das ist ja genau auch mein Ding. Ne? Da fühle ich mich ja sehr angesprochen. Ich arbeite ja auch mit dieser Art von Tanz. Und ich habe gerade so eine Erinnerung, die ist schon ganz lange her. Da hatte ich auch eine Verletzung und hatten aber eine Woche vor uns, dass wir eine gemeinsame Woche verbringen als Tanzgruppe. Und dann habe ich gedacht, kann ich da überhaupt mitfahren? Wie viel kann ich mich denn bewegen? Aber dann waren wir uns alle einig, ich fahre mit und gucke, was ich kann. Und ich bin eben auch so quirlig, ne? Also ich kann das gut verstehen, wenn du von dir erzählst. Und dadurch habe ich immer so das Problem gehabt, langsam zu sein. Ich wusste lange Zeit gar nicht, wie man sich langsam bewegt. Und dann habe ich da also viel im Stehen gemacht und habe halt geguckt, was ich so kann. Und irgendwann war ich so traurig und habe geheult und habe gesagt, oh, ich bin hier doch falsch am Platz, ich bewege mich doch kaum. Alle haben mich ganz groß angeguckt und haben gesagt, wieso? Du bewegst dich doch ganz viel. Das war für mich wenig. Und die haben bewundert, wie viel ich doch gemacht habe. Also ich weiß noch meine völlige Verwirrung von damals, dass ich da gedacht habe, ja, was denn jetzt? Aber das sind wichtige Meilensteine. In der Zeit habe ich dann ganz viel gelernt.
Super.
Ja, ne?
Ja, also die Selbstwahrnehmung ist was sehr Spannendes. Ich habe letztens ein Webinar. Jeden Monat mache ich ein philosophisches Thema, was mit Spirit Dance, meinem System, zu tun hat. Und da kam ich auf den Satz: Der Mensch hat keinen privilegierten Zugang zu sich selbst. Sag ich, was? Wie privilegierten? Ja. Das heißt, deine Nachbarin sieht dich besser als du dich selbst. Du kannst hier in den Spiegel schauen, aber du fühlst ja von innen nach außen. Aber dich selber erkennen kannst du nicht besser als jeder Fremde, sogar viel, viel schlechter als jeder Fremde. Ist das nicht irre?
Ja, ich sehe das so als Ergänzung, ne? Also das sind so diese Innenansicht, die man selber hat, die kann ja
Ja.
wiederum der andere nicht. Aber diese Außensicht, diese Fremdwahrnehmung, Eigenwahrnehmung, also die beiden Sachen, das ist wie Yin und Yang, das gehört irgendwie so zusammen, um es vollständig zu machen, ne?
Das stimmt, aber trotzdem, wie du schon sagst, du hattest das Gefühl, du hast dich wenig bewegt. Und dabei war es schon so viel. Also da sieht man die Subjektivität der Wahrnehmung auch noch, ne?
Ja. Die eigene Beurteilung und Ansprüche, was da alles reinkommt, ne?
Genau. Aber zur Tanztherapie vielleicht noch ein Wort. Für mich das Schlüsselerlebnis der ganzen Sache war, in einem der Kurse habe ich erlebt, wie eine Managergruppe an einem Wochenende tanztherapeutisch geschult wurde. Da passierte Folgendes, also mit Nicht-Tänzern hatte ich ja nun sehr viel Erfahrung durch meine Arbeit als Tanzlehrerin. Und ich wusste ja gerade, dass Männer in unserer Gesellschaft sehr viel weniger Praxis haben in der Regel und sich sehr, sehr schwer tun beim Tanzen im Vergleich zu Frauen. Zumindest am Anfang. Wenn sie dann lernen, dann sind sie oft schneller. Diese Gruppe hat nach schon einem Tag Erstaunliches auf die Bühne gebracht. Und am zweiten Tag haben die tatsächlich so eine Vorführung mit den Männern gemacht. Und die haben auf der Bühne getanzt, während andere zugeschaut haben. Und das war richtig ästhetisch.
Ja, cool.
So, und dann habe ich mich gefragt, auf der einen Seite muss man jahrelang trainieren. Was ist hier anders? Warum sieht das toll aus? Warum fühlt sich das wunderbar an, obwohl diese Menschen nicht stundenlang trainiert haben? Das war wirklich der Key. Die bekamen eine Bewegungsidee. Da hat jemand gesagt, okay, wir können uns doch ein Lagerfeuer vorstellen. Ja, jeder Mann wusste, wie ein Lagerfeuer aussieht. Knistern, sitzen mit den Männern, Bier trinken und so weiter. Jeder konnte sich das vorstellen. So, und dann war die Aufgabe, tanze einen Aspekt davon. Welchen Aspekt möchtest du denn tanzen? Also, wenn ich dich jetzt fragen würde, was möchtest du denn beim Lagerfeuer tanzen? Was würdest du dann sagen?
Die aufzischende Flamme. Wa,
Genau. Genau, das
tschu.
entspricht unserem Temperament. Und du
Genau.
kannst dir vorstellen, dass jeder von den 12 Männern einen anderen Aspekt sich gesucht hat.
Kann ich mir
Ja.
lebhaft vorstellen. Ich sehe die schon gerade alle vor mir. Der eine hackt das Holz, der eine zündelt am
Der
Feuerchen.
andere macht nur den Knall.
Ja, genau, der eine macht's Bier auf.
Ja, genau. Und das war witzig, authentisch und absolut ästhetisch.
Und die Zuschauer haben sich alle drin wiedergefunden.
Ja, also ich war fasziniert. Und das war meine erste Schlüsselerfahrung für die Arbeit, die ich heute mache, nämlich die Idee, der Gedanke ist der Ursprung von allem, was sich auf dieser Welt zeigt.
Ah, das ist ein schönes Stichwort. Da möchte ich nämlich gerne ein Zitat vortragen, welches ich auf deiner Internetseite entdeckt habe. Und ich finde, das zeigt deutlich genau die Spannbreite deiner Arbeit, die du dann neu für dich erobert hast. Wir Menschen sind spirituelle Wesen. Wir haben einen Körper, eine Vernunft und unser Gefühl. Unsere größte Kraft sind unsere Gedanken. Wir können alles zu jedem Zeitpunkt verändern. Die Grenzen unserer Vorstellung sind die Grenzen unserer Wirklichkeit. Zitat von Astrid Kubi. Was
Ja.
sagst du dazu?
Tja, das ist natürlich auch ein ganz langer Weg. Ich werde wahrscheinlich nicht die ganze Geschichte hier erzählen können. Das hängt mit meinem zweiten Ehemann zusammen, der sich von einer Querschnittslähmung heilen konnte. Das ist natürlich kein Everyday-Event, dass man sich von einer Querschnittslähmung heilt. Er wusste auch damals gar nicht, warum das so ist. Jedenfalls, er war vom Dach gefallen, hatte in der Querschnittsklinik in Heidelberg die Diagnose so das Blas, ja, und damit musste ich jetzt abfinden und wurde trotzdem im Laufe eines Jahres langsam gesund. Die Nerven haben wieder neue Wege gefunden und es kam das Gefühl zurück. Er war der einzige von den ganzen Verletzten, die nach einem Jahr aus dieser Klinik zu Fuß raus konnte. Der Professor hat damals gesagt, Herr Kubi, am besten schicken Sie mal ein großes Gebet nach oben. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum Sie gesund geworden sind.
Das
So.
grenzt ja an Wunder, ne?
Ja, wenn man das als Wunder bezeichnen möchte, dann ist es ein Wunder. Okay, aber ich würde es heute ein bisschen anders sehen. So, und dieser Dokumentarfilmer Clemens Kubi ist da rausmarschiert und hat sein Leben von null nochmal null angefangen. Mit einem gewissen Versprechen, dass er nämlich was anders macht. Das hat er dann schon kapiert während der Zeit, in der er ziemlich zwangsweise in einem Striker lag. Das ist so eine Art Sandwichbett, bei dem der Kranke dann alle 2, 3 Stunden gewendet wird, wie so ein Braten. Ja, und da hast du viel Zeit. Du kannst natürlich, wenn du auf dem Bauch liegst, da geht so ein Löchlein, da guckst du auf den Boden, da kannst du natürlich einen Pfleger bitten, mal ein Buch hinzulegen, aber umblättern, da hat er auch keine Zeit zu.
Ja, schon eine Herausforderung. Da
Ja.
kommt man auf Gedanken, ne?
Da kommt man auf Gedanken. Und da hat er dann die Idee gehabt, sein Bewusstsein muss sich irgendwie verändern, damit er sein Leben neu sieht, neu versteht und kam auf die Idee, er muss in ein Land reisen mit den Bedingungen, hoffentlich kriege ich es noch zusammen, kein Zucker, keine Straßen, kein Tourismus, kein Strom, auf jeden Fall ein unterentwickeltes Land. Und da kam ihm die Idee, Ladakh könnte doch da passen. Er wusste überhaupt nicht, was in Ladakh ist. Und letztlich fuhr er tatsächlich mit dem Filmteam nach Ladakh, traf den Dalai Lama dort, Zufall, Absicht, irgendwo in der Landschaft. Der hatte nämlich eine Panne mit seiner Crew, ist er vorgelaufen, ob er helfen kann. Und dann haben die beiden sich wohl vorgestellt, Who are you? I'm the Dalai Lama. Er wusste nicht, wer Dalai Lama ist. Ja, I'm Clemens Kubi from Germany. Ja, okay. Sagte, what you doing here? Was machst du denn hier? I'm looking for uncivilized people. Und dann hat der Dalai Lama gesagt, na ja, dann bist du bei mir ja an der richtigen Adresse.
Herrlich.
Und dann sagt er, steig ein. Dann ist er tatsächlich 2 Wochen mit dem Dalai Lama gereist und hat einen Film über den Dalai Lama gedreht.
Nein.
Ja. Und so ist er in dieses buddhistische Denken gekommen und hat eben gelernt, dass es ganz andere Herangehensweisen gibt und dass diese Völker schon jahrhundertelang ein geistiges Potenzial haben, geistig-seelisches Potenzial, dass sie selbstverständlich an Wiedergeburt glauben und, und. Also es hat weniger mit der Religion selber zu tun, sondern beeindruckt hat ihn die Haltung zum Leben und das Wissen über das Leben. Auch über Leben und Tod natürlich. Dadurch kam er eben in spirituelle Themen, hat dann auch Filme über Ladakh und über Tibet gedreht. Der größte Film war Living Buddha. Ja, und dadurch hat er selber ja noch nicht sein Problem gelöst, aber er hat erstmal einen Perspektivwechsel vorgenommen. 20 Jahre später, da entstand der Film Unterwegs in die nächste Dimension. Da war nämlich der nächste Schritt angegangen. Er ist zu Schamanen gereist. und gesagt, wenn ich gesund geworden bin, ohne medizinische Maßnahmen, dann muss ich mir doch eigentlich nicht medizinische Heilungen mal anschauen. Wie werden Menschen gesund, die nicht zu den Ärzten gehen? Und was macht denn eigentlich überhaupt gesund? So. Und da in der Endphase lernten wir uns noch mal kennen. Wir kannten uns schon 20 Jahre. Wir haben im selben Dorf gelebt, die Familien, aber wir haben uns halt da wieder getroffen. Dann wurde er gefragt, ob er ein Buch schreiben kann darüber. Und da habe ich ihm gesagt, ja, da wirst du ja nicht umhinkommen, um über deine eigene Geschichte zu schreiben. Und da hat er über seine eigene Geschichte tatsächlich angefangen zu schreiben. Und was war? Es kamen die Schmerzen von damals zurück.
Nein.
Ja, er lag am Boden, er konnte sich nicht mehr bewegen, hatte rasende Schmerzen. Und jetzt waren wir natürlich schon so weit von unserem Bewusstsein her, dass wir nicht gleich zum Arzt gerannt sind. Aber er hatte eine riesen Herausforderung, denn Schmerzen sind Schmerzen, ne? Dann sagte er, ja, kannst du mal diese Kiste oben im Dach runterholen? Da sind noch die alten Medikamente drin. Ich sagte, nein, ich will es doch nicht nehmen. Ich will es irgendwie anders probieren. Tu mir mal den Laptop auf den Boden. Dann hat er tatsächlich 6 Wochen auf dem Boden immer dann geschrieben, wenn es überhaupt irgendwie ging, und hat angefangen, seine Geschichte aufzuschreiben und merkte, es gibt einfach Sätze, die den Schmerz intensivieren und es gibt Wörter oder Sätze, die ihm Erleichterung bringen. Und hat sich quasi am Schmerz entlang geschrieben. Was er genau gemacht hat, wusste er nicht. Er hat es einfach gemacht. Und am Ende macht dann Punkt, am Ende des Kapitels, wo er seine Geschichte und alles Hintergründe aufgeschrieben hat, und macht den Punkt und steht auf und sagt, du, das ist weg.
Nein.
Ja. Und es war so, als wäre nichts gewesen. Also wenn du den Grad der Schmerzen und der Befindlichkeit vergleichst, dann hat er einen Lichtschalter ausgeschaltet.
Das ist ja irre.
Ja, und das ist genau das, was wir bei dieser Art von Heilung festgestellt haben. Und dann sage ich, ja, was ist denn da genau passiert? Und dann haben wir das versucht zu analysieren. Als wir das dann analysiert haben, habe ich gesagt, ja, wenn das funktioniert, dann möchte ich das auch probieren. Damals hatte ich also chronische Blasenentzündung, dass ich nur noch von Arzt zu Arzt gerannt bin, in die Kliniken, sollte mit Antibiotika, das ich natürlich nicht wollte. Was sollte ich machen? Dann habe ich mich hingesetzt und habe diese erste Arbeit gemacht mit dem auf Alpha gehen und den Ursprung eines Problems, wir sagen Projektes, ergründen und gucken, was da aus dem Unterbewusstsein hochsteigt und das bearbeiten. Und das funktionierte und plötzlich war das Ding weg. Ich habe mich kaum getraut, aufzustehen. Und zwar in einem Zeitmaß von ein paar Stunden. Und ich konnte das gar nicht glauben. Vorher hatte ich Blut im Urin. Ich habe zwar auch einen warmen Tee getrunken, aber sonst nichts anderes gemacht. Und ich war gesund. So,
Ja.
musste das Ganze aber noch abgeschlossen werden. Ich brauchte das Verständnis, das Bewusstsein dafür, worum geht es denn überhaupt in deinem Thema? Und mein Thema war, ich konnte es nicht ertragen, wenn ich im Leben in eine Situation kam, so wie beim Mühle spielen, weißt du, kennst so eine Zwickmühle. Egal was du machst, du hast immer die Arschkarte.
Jo, das ist doof. Ha.
Ja, also nicht mehr entscheiden zu können und sozusagen verurteilt zu sein, immer abzustürzen, das fand ich entsetzlich, nicht aushaltbar. Und dann habe ich mir selber die Affirmation geschöpft, ich kann zu jeder Zeit mein Leben verändern. Ich habe nämlich verstanden, dass immer der Preis eine Rolle spielt. Ja, klar, man möchte natürlich es besonders komfortabel haben, man möchte gerne, dass alles so bleibt, wie es ist und man möchte sich nicht verändern, aber man muss sich verändern. Die Akzeptanz, dass man etwas auf eine andere Weise macht oder eben nicht diesen Preis bezahlt, sich nicht erpressen lässt vom Leben, das habe ich in dem Moment gelernt. Und dann kamen noch einige Monate später nochmal Rückfälle, die ich dann genauso beherrschen konnte, indem ich mir meine Affirmation genommen habe, auch streng mit den Zellen dann geredet habe. Also ich habe dann verstanden, ich bin der Chef meiner 500 Billionen Zellen. Ich muss mich auch wie ein Chef aufführen. Verständnis haben für meine Mitarbeiter, sie anhören, darauf reagieren auf ihre Complaints, das gehört dazu als guter Chef. Aber wenn die aus der Reihe tanzen, einfach so, dann musst du auch mal sagen, so jetzt reicht's. Ne? Und dann habe ich gesagt, Leute, die Geschichte ist erledigt. Wir wissen jetzt, wir können zu jeder Zeit eine neue Entscheidung treffen und wir lassen uns von gar nichts und gar nichts erpressen. Also ihr braucht jetzt nicht zu jammern. So, und dann war es wieder weg.
Ja, großartig.
Ja.
Ja, es hört sich sehr, sehr interessant an. Und ich glaube, daraus ist dann dein Spirit Dance entstanden, dein Seelengesundheitsprogramm, oder?
Ja, genau. Also damals habe ich dann gelernt, dass ich, Clemens hat halt dieses Seelenschreiben gemacht, was bei mir ja auch vorkommt, dass mir das nicht reicht. Aus folgendem Grund. Ich behaupte, zu dieser Arbeit ist also Meditation notwendig. Dass die meisten Menschen in unserer Kultur gar nicht meditieren können. Da ist die To-Do-Liste, da ist das Abschweifende im Kopf. Also wirklich meditieren, sprich, deinen Kopf leer zu machen, das können wir sehr schwer. Wobei ich habe eben durch Tanzen und auch durch Singen und Tönen erfahren, dass es ganz, ganz schnell geht. Du kannst wunderbar meditieren, wenn man dich beschäftigt. Also sag einem Tanzschüler, gehen Sie bitte 2 Schritte vor und seit Schluss im doppelten Tempo, gehen, gehen, wechsel, gehen, gehen, wechsel, da hat er schon mal zu tun. Ich mache dieses Erforderungsprofil mir zunutze bei freier Bewegung. Ich beschäftige die Menschen mit einer Idee, so wie in der Tanztherapie, sodass sie sich absolut da hineinfallen lassen können. Und in dem Moment grübelt keiner mehr. Ja, da zweifelt keiner, da grübelt keiner, da denkt keiner an seine To-Do-Liste und das ist der Zweck der Geschichte. Das heißt, Tanzen und Tönen gehört für mich als Erfahrung sehr stark dazu, um in einen Zustand zu kommen, in dem man seine Seele trifft. Sprich also das Unterbewusste, die meisten Dinge, die wir im Tagesbewusstsein haben, sind ja wie ein Eisberg, nur die Spitze unserer Kapazität, unserer erinnerten Geschehnisse, vor allen Dingen auch der Emotionen, die wir gespeichert haben. Also wir müssen uns vorstellen, dass 98% dessen, was wir gespeichert haben, nicht sichtbar ist, weil es im Unterbewusstsein verschwindet. Aber es spielt natürlich mit. Das heißt, wir können von Geschehnissen des Tages immer getriggert werden, also erinnert werden an irgendwelche Dinge, die passiert sind. Freiwillig oder unfreiwillig. Und das ist auch das Problem, warum nicht zwei Menschen, die in den Wald gehen, alle beide aufatmen, sagen, oh, ist das eine schöne Luft, oh, ist das eine schöne Optik, ich fühle mich so wohl. Der andere sagt, oh, ich bin nicht gern im Wald, ich weiß auch nicht, dunkel ist es und mir ist es hier irgendwie zu stickig und ich möchte eigentlich raus. Also wir werden in unserer Wahrnehmung ganz, ganz stark gesteuert von den gespeicherten Ereignissen.
Ja, und das ist immer wieder das Spannende, ne? Dass man sich dann auch gegenseitig da toleriert, ne? Dass es eben jeder seine ganz eigene Geschichte hat, ne?
Ja, ganz genau. Und deswegen sind wir ja so unterschiedlich. Jeder hat auch seinen Entwicklungsweg. Wir können zum Beispiel auch nicht den Entwicklungsweg eines anderen beschleunigen. Das musste ich in meiner Arbeit auch lernen. Man kann immer nur von dem Punkt ausgehen, in dem man ist. Und das ist auch richtig, wie man ist. Also der erste Satz lautet bei mir, ich bin richtig, wie ich bin. Ja, der liebe Gott macht keine Fehler.
Das ist auch schön. Ja, das ist eine schöne Sichtweise, die gefällt mir.
Diese ganze Erkenntnisreise mit Clemens hat dazu geführt, den Satz für mich jetzt so formuliere, ich bin ein primär geistiges, mich selbst regulierendes Wesen. Also ich kann wirklich mich steuern mit einem bestimmten Bewusstsein, denn meine größte Kraft sind meine Gedanken.
Ja,
Der
das finde ich
zweite
das.
Aspekt, den wir haben, sich zu spüren, und da hilft mir der Tanz eben auch. Ich spüre mein Herz, meine Liebe zu mir und fühle mit allen Wesen. Wie kann ich mit allen Wesen fühlen, wenn ich mich selbst nicht fühle? Also viel Tanzarbeit benutze ich dazu, damit Menschen sich erleben und überhaupt mal in eine Korrespondenz mit ihrem Körper kommen. Das ist immerhin das Haus der Seele. Ich würdige und ehre meinen Körper als das Haus meiner Seele, so formulieren wir. Und das Letzte ist dann, ich verbinde mich in Liebe mit meinem höheren Selbst, meiner inneren Weisheit, meiner Göttlichkeit zum Wohle von uns allen. Ja, also das ist diese Haltung, die wir brauchen, um mit uns selber umzugehen. Und aus dieser Grundidee entstand zum Beispiel auch eines meiner Lieder und eines meiner Übungen. Neben dem Körperzellenrock gibt es ja auch noch den Body Talk. Da kannst du mit jedem Körperteil, was du möchtest, sprechen. Der Satz, den wir zur Kommunikation anbieten, heißt, Hallo, lieber Körperteil, schön, dass es dich gibt.
Ja,
Danke, dass
kenne
du für
ich.
mich da bist und mich liebst.
Genau, habe ich
Und das
wieder.
kann man so als Morgenübung machen. Das beinhaltet eine Erkenntnis, dass die Schamanen der Welt sich einig sind darüber, dass man fünf heilsame Haltungen braucht, um gesund zu werden oder gesund zu bleiben. Und die fünf Haltungen heißen Liebe, Demut, Dankbarkeit, Loslassen und Verzeihen. Ich wollte einen Teil, zumindest diese Dankbarkeit, die ist so wichtig, auch diese Körperkommunikation hineinbringen. Und das ist eine der erfolgreichsten Übungen. Da kriege ich immer die tollsten Rückmeldungen.
Von dem Body Talk meinst du jetzt?
Ja, du kannst deinen Körperteil nehmen, kannst halt die Arme, die Beine, der Kopf und so weiter. Aber du kannst auch zum Beispiel Organe nehmen. Du kannst zum Beispiel auch problematische Stellen, wenn du gerade einen Schmerz hast irgendwo oder ein Problem irgendwo hast, dann sprich diesen Körperteil mal an, der wird dir da was erzählen. Denn die Körperteile reden wirklich zurück. Also man darf dafür ein Ohr bekommen. Und wer das schon gut geübt hat, ist so wie wenn du mit deinen Pflanzen redest, ne? Ja, jeden Morgen erstmal fragen, wie geht's euch, Leute? Sind ja alles deine Mitarbeiter. Wie gesagt, 50 Millionen ist schon eine ganze Menge Zeug.
Ja, und da gibt es ja auch Untersuchungen. Ne, da möchte ich dich gerne auch noch mal drauf ansprechen. Da hat man ja die Kraft der Gedanken und die Auswirkungen auf unser Zellsystem. Gibt es ja so Abbildungen mit Wasser, ne, dass man
Ja.
Wasser besonders bedacht hat und entsprechende Ergebnisse vorgefunden hat.
Da ist ja der Emoto der erste gewesen, der wunderschöne Fotos gemacht hat von kristallinen Formen von Wasser, was entsprechend vorher informiert wurde. Clemens hat da auch einen tollen Film gedreht mit Hagalis. Das ist ein Institut am Bodensee, die zum Beispiel Mineralwässer untersuchen regelmäßig. Da haben wir folgenden Versuch gemacht, ähnlich wie Emoto das auch gemacht hat. Wir haben 3 Gläser Wasser aus dem Bodensee geschöpft. Und auf das erste Glas hat ein Zettelchen geklebt, Liebe. Und hat die Crew gebeten, dass sie, auch wenn sie dann nicht dran glauben, mal mitmachen, dass wir uns gedanklich einfach positiv auf dieses Wasser einstimmen. Haben wir gemacht. Du bist ja ein tolles Wasser. Mein Gott, ist das schön klar. Würde ich gerne trinken. 2 Minuten lang sollten wir nur positives denken über dieses Wasser. Gut, abgeschlossen. Nächstes. Das mittlere Wasser wurde nicht beachtet. Aber das dritte Glas Wasser, bei dem haben wir draufgeschrieben Hass. Dann hat er gesagt, so, jetzt denkt mal lauter kritische Fragen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt trinkbar ist. Und riechen tut's auch schon. Nach 2 Minuten sollten wir den Versuch stoppen. So, und dann hat er die 3 Gläser getrennt voneinander untersucht und hat statt zu gefrieren, so wie der Emoto das gemacht hat, hat er ein Trocknungsverfahren verwendet, was eben auch dazu führt, dass so kristalline Bilder entstehen. Und grundsätzlich hat er festgestellt, dass bei Mineralwässern und ganz reinen Wässern gibt es kristalline Formen, so Sternchen, wie man Weihnachtensternchen sieht, immer in 60 Grad Winkeln. Und bei schlechten Wässern, also im schlimmsten Fall eben bei Abwasser, da sieht man diese kristallinen Formen in rechten Winkeln. Rechtwinklig als Symbol für Negativität. Also das praktisch-quadratisch-gut-Prinzip ist auch das Denkprinzip praktisch-quadratisch-gut. Pragmatisch und herzlos. Wenn du dann denkst, dass unser Körper hauptsächlich aus Wasser besteht, und dann kannst du dir vorstellen, alles, was du denkst, bildet sich in den Wässern, dem Liquor, im Gehirn, dem Blut bildet sich das ab. Das heißt, die Qualität deines Blutes, die Qualität deiner Säfte im Körper kannst du mit deinen Gedanken steuern. Also wenn du eine Runde lachst, dann lachen die mit. Ja, und dann haben die gleich diese fröhlichen Formen. Also wir waren wirklich sehr beeindruckt von dem Versuch. Und das ist ja auch das, was Emoto damals gefunden hat. Der Hagalis, der hat natürlich gemeint, ich möchte dem Ganzen noch weniger Energie zuführen, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Und deswegen hat er dieses Trocknungsverfahren entwickelt.
Finde ich schon sehr beeindruckend, ne, wie das dann direkt sich so auswirkt, ne? Und man konnte es dann ja wirklich richtig sehen, ne? Diese
Genau.
drei unterschiedlichen Gedanken und die drei unterschiedlichen Abbildungen,
Ach
ne?
so, habe ich gar nicht erzählt. Das mittlere Wasser hatte dann gemischte Strukturen. Da sah man kunterbunt sowohl die schönen Sternchen als auch die Rechtwinkelsymbole. Aber interessant, dass die drei Gläser standen ja nebeneinander. Woher weiß denn das Glas, dass es angesprochen wird?
Das ist schon interessant.
Ja.
Sehr interessant. Ja, die Energie, der Fokus, das macht eben was aus. Ne? Das glaube ich eben auch, dass man seine Energie gebündelt fokussieren kann
Ja,
und dann hat
absolut.
es Wirkung. Ja.
Die Schamanen sagen immer, ein Zweifel kostet dich 7 Jahre. Also sobald du zweifelst, gehst du in eine Haltung, die die Sache nicht mehr wirksam macht. Das ist auch das Interessante bei meiner Arbeit. Die meisten Menschen denken, ähnlich wie die Schulmedizin, na, schauen wir mal, wenn es wirkt, dann ist es eine gute Methode. Ich spreche nicht über Methoden, weil die Methode ist nicht das, was gut ist. Du kannst mit der letzten Methode erfolgreich sein, aber du musst selber davon überzeugt sein. Es führen unendlich viele Wege nach Rom. Dieser Weg, den ich jetzt hier anbiete, mit dem Fünf-Schritte-Programm zum Beispiel, ist nur eine Möglichkeit. Denn natürlicherweise sind wir einfach in der Lage, uns selber zu managen, uns selber zu heilen, uns selber zu steuern und auch zu entwickeln. Aber wir haben durch unsere Art der Kultur tatsächlich sehr viel verlernt von dem, was wir natürlich können. Und ich sehe das nur als Chance, um zurückzukommen zu natürlichen Fähigkeiten.
Ja, zu natürlichen Fähigkeiten und auch ganz stark unseren Körper überhaupt so wahrzunehmen, dass wir dem vertrauen können, ne?
Genau.
Ja, da möchte ich den Bogen auch schlagen zu dem, wir haben ja immer wieder das jetzt schon eingestreut mit deinem so wunderbaren und so berühmt gewordenen Körperzellenrock. Da geht es ja um jede Zelle unseres Körpers. Wie kam es zu deinem Körperzellenrock?
Tja, zufällig. Der Clemens, ich habe ja dann einen Mann mit 3 Kindern geheiratet. Zusammen hatten wir 4 und er hatte eine Kurzehe vor mir mit einer jungen Frau und ein Kind kam zur Welt und sie war gerade 1 Jahr, dann kam ich ins Spiel. Da habe ich also ein Baby noch mal ins Bett bekommen. Und die Lisa, so heißt sie, war so ein tolles Kind. Ich hatte mir immer eine Tochter gewünscht nach dem Sohn. Und die Kleine, die war so toll, die war so interessiert daran, zu singen und zu tanzen. Und ich musste natürlich auch lange Autofahrten mit ihr überbrücken. Und dann haben wir während der Autofahrt natürlich gesungen, ist doch klar. Und dieses Lied, das war mir aufgefallen in Englisch, das ist ja ein Traditional, mit dem Originaltext: Every little cell in your body feels happy, every little cell in your body feels well. It's so swell, every cell in your body feels happy and well. Und dachte, boah, das ist so eine tolle Aussage. Warum soll man diesen Song nicht mal ins Deutsche übersetzen? Das ist ja super. Und dann habe ich eben recherchiert und gefragt, denjenigen, der es veröffentlicht hat, darf man das und so weiter. Und schließlich hat es auch ein Jurist ganz genau und präzise verfolgt, damit wir uns da nicht ins Unrecht setzen, habe ich einen neuen Text geschrieben auf dieses Lied und habe das an der Elisa ausprobiert. Auf so einer Reise. Da musst du dir vorstellen, wir sind in die Schweiz gefahren und sind 3,5 Stunden gefahren und wir haben 3,5 Stunden ausprobiert.
Ah, cool.
Und die Elisa war damals noch sehr, sehr klein, also die war höchstens 3 und konnte sich natürlich die Sachen noch nicht so richtig merken, oder 4 war sie vielleicht. Und als es dann dazu kam, dass ich auch noch eine Bewegung einstudiert habe, denn als wir dann Halt gemacht haben und sie musste mal Pipi, dann haben wir auf dem Parkplatz die Tanzbewegungen dazu gemacht.
Ah, klasse.
Und dann hat sie so Freude gehabt, hat der Clemens gesagt, weißt du was, jetzt macht ihr beiden das heute Abend bei der Veranstaltung. Sie durfte damals zum ersten Mal mitfahren. Sag ich, nee, komm, das ist doch jetzt ein Kinderlied. Doch, 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 das ist klasse. Ihm gefiel das. Komm, mach das. Jetzt, wo die Elisa dabei ist, doch lustig. Und tatsächlich erhielt sie einen Vortrag. Und nachher sagte er, ja, wir haben hier noch ein geistiges Lied, was so entstanden ist auf der Autoreise. Und meine kleine Tochter ist da und so weiter und so fort. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir haben das gemacht und die Leute fanden es toll.
Klasse, so hat
Und
das
es war,
angefangen.
ja, so hat es angefangen. Und dann haben wir eben in Hannover bei einem großen Festival, hat er auch einen Vortrag gehalten und er wollte, dass ich das vorführe. Ich hatte noch keine Musik und nichts. Ich habe das einfach so aus der Lameng gemacht. Und da war der Michael Mosara aus Wien auf der Bühne. Dann hat er so ein bisschen mitgeklimpert und er fand das schön, fand es lustig, hat mitgemacht und dann sah es aus, als wäre es einstudiert.
Jede Zelle meines Körpers ist glücklich, jede Körperzelle fühlt sich wohl.
Jede Zelle meines Körpers ist glücklich, jede Körperzelle fühlt sich wohl.
Jede Zelle an jeder Stelle, jede Zelle ist voll gut drauf. Jede Zelle an jeder Stelle, jede Zelle ist voll gut drauf. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich, jede Körperzelle fühlt sich wohl.
Und da das Ganze gefilmt wurde, hat er dann hinterher gefragt, ob er das Filmchen online setzen dürfte. Und ich wusste damals noch nicht, was YouTube ist. Und dann sagte er, ja, setze ich auf YouTube. Und dann ging es los. Dann hatten wir innerhalb von 6 Wochen mehrere Millionen Klicks.
Du liebe Güte.
Ja. Und dann regnete es Angebote. Dann wollten alle großen Schallplattenfirmen, Sony, Universal und so weiter uns haben. Dann mussten wir uns mit einer Branche beschäftigen, zumindest mit der ich bisher überhaupt keinen Kontakt hatte.
Ich habe immer gedacht, dass das eine feste Bewegungsfolge ist. Und du hast mir aber auch gesagt, dass da schon jeder seinen eigenen Spielraum drin haben kann, sollte, darf. Magst du nochmal was sagen?
Das ist wichtig, dass du das ansprichst. Bei mir ist ja jeder Song, also alle Lieder, die ich Lebenshilfe-Lieder und Lebensfreude-Lieder, die ich gemacht habe, sind mit kleinen Choreografien praktisch geliefert. Da ist immer ein kleines Heft dabei, da kannst du diese Choreografie nachschauen. Aber es ist natürlich nicht so zu verstehen, dass man das machen muss. Ich finde es auch sehr, sehr schön, wenn man das so zeigt. Ich lasse den Text natürlich immer erst üben. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Körperzelle fühlt sich wohl, also das Nachsprechen. Und dann sage ich ja 6-mal an den Körper greifen, von unten nach oben. Hauptsache liebevoll. Man kann auch irgendwo anders hingreifen. Ja, Hauptsache es ist liebevoll. Es geht ja nur um dieses Gefühl und den Ausdruck. Lebensfreude ausdrücken irgendwie. Ja, du kannst die Arme hochreißen, aber du kannst es auch anders machen. Diese Freiheit immer einbauen, damit nicht das wie so eine Einstudierung. Nein, das haben sie falsch gemacht. Sie haben die falsche Hand gehoben und so. Darum geht es hier nicht. Sondern es geht darum, etwas auszudrücken. Jede Zelle meines Körpers, dann wird der Körper natürlich berührt, ist glücklich. Und drücke einfach das glücklich für dich aus, so wie du das fühlst.
Ja, das finde ich nochmal ganz wichtig, ne? Das kriege ich immer mit, wenn ich das anbiete, dass dann die Leute, ja, wo muss jetzt die Hand hin, wo muss das? Und
genau, das muss man nicht wissen. Also die Hand kannst du hintun, wo du willst. Ich sage nur immer, nur an den eigenen Körper.
Ansonsten wäre es vielleicht auch mal eine interessante Variante. Alles ausbaufähig.
Ja, genau.
Ach, herrlich.
Ich wollte ganz einfach das Bewusstsein dafür erhöhen, dass jede Zelle deines Körpers eine Persönlichkeit ist. Medizinisch gesehen ist in jeder Zelle das komplette DNA-Programm deines ganzen Lebens gespeichert. In jeder einzelnen Zelle wohlgemerkt.
Ja, das sind Wunderwerke.
Absolutes Wunderwerk. Absolutes Wunderwerk. Und ich meine, es sterben Tausende von Zellen pro Tag. Sie werden aber gleichzeitig auch wieder erneuert. Also ein unglaublich spannender Prozess. Unfassbar kompliziert. Naja, auf jeden Fall mit diesen Zellen zu sprechen, da auf die Idee ist doch noch keiner gekommen vorher. Das ist wahnsinnig wichtig, weil wenn du morgens in den Spiegel guckst und sagst, mein Gott, was sehe ich wieder scheiße aus? Stell dir mal vor, so eine Zelle ist ein Jung geboren und die kriegt dann diesen Satz ins Gesicht geschleudert.
Die zieht sich dann diskret zurück.
Genau so. Also den anderen mal zu loben. Jeder Mitarbeiter freut sich über ein Lob. Überleg mal, was die arbeiten jeden Tag.
Ja, ich finde dieses Bild auch schön. Das hast du jetzt schon ein paar Mal betont, dass das alles unsere Mitarbeiter sind.
Ja.
Die tun was für uns. Wenn wir die nicht hätten, ja meine Güte, ne?
Sind die volle Liebe, die sind nur für dich da.
Ja,
du erfüllst sie mit deiner Seele, aber der ganze Körper arbeitet für dich an jeder Stelle, als Chemielabor, als Hormonlabor,
Ja.
als mechanische Konstruktion. Also es ist unfassbar, was da passiert.
Ja.
Ich bin wirklich dankbar. Und diese kleine Übung, die schafft eben auch Bewusstsein. Und der Körperzellenrock macht das auch lustigerweise, ne? Und zeigt, du kannst deinen Körper programmieren. Du kannst mit den Zellen so sprechen, dass du sie positiv einstimmst.
Genau, und das macht einfach auch total gute Laune. Ne? Man
Ja,
bewegt
ja.
sich, man singt, ne, man atmet, also man ist automatisch irgendwie fröhlicher. Also ich erlebe das auch immer wieder in meinen Gruppen, das wird doch eingefordert. Also wenn ich das eine Zeit lang nicht mache, heißt es, können wir nicht mal wieder den Körperzellenrock machen?
Ja, da ist
Ja.
natürlich eine richtige Erkenntnis dahinter. Zum Beispiel, wie spreche ich mit meinem Unterbewusstsein? Wichtig ist, dass man in Ist-Sätzen spricht, dass man im Präsens spricht, dass man das, was man erreichen möchte, als bereits vorhanden formuliert. Ja, das ist bei dieser Arbeit, die ich mache, ja auch das Komplizierte daran, dass man es auf eine ganz bestimmte Weise tun darf, damit es wirkt. Und dann wirkt es.
Magst du
Und
ein
dann.
Satzbeispiel machen?
Ich könnte vielleicht mal erklären, wie ich da vorgehe in diesen 5 Schritten. Also das Wichtigste, wir haben ja vorhin schon gesagt, eine Methode ist keine gute Methode oder eine schlechte Methode, wenn die Akzeptanz nicht da ist. Also Status, der erste Schritt bedeutet Bestandsaufnahme, Bewusstsein. Woran glaubst du? Was meinst du, was bei dir funktioniert? Gewisse Dinge schließt du aus und sagst, nee, das mache ich nicht, daran glaube ich nicht. Da erstmal darüber nachzudenken, das ist eigentlich ein philosophischer Akt, ne, dass man überhaupt ein Bewusstsein dafür schafft, woran ich glaube. Wenn ich zum Beispiel in ein Land fahre, was kulturell komplett anders getuned ist, ne, nach Marokko zum Beispiel, dann merke ich erst, was meine Kultur ausmacht. Von meiner Kultur bin ich natürlich geprägt. Das heißt, die Mutter hat gesagt, das ist gut, der Vater hat gesagt, das ist gut und das wiegt schwerer als alles andere. Ja, und das Zweite, das hattest du schon angesprochen, das hat mit dem Körper zu tun. Der Körper ist die Plattform für dein Denken. Und wenn du keine Verbindung zu deiner Seele, sprich also dem Ausdruck deiner Seele, dem Körper hast, dann hast du keine Verbindung zu deinem Unterbewusstsein. Und diese Connection, das ist der zweite Schritt, Verbindung mit deinem inneren Selbst aufzubauen. Da ist der Song Ich spüre mich zum Beispiel sehr wichtig auf meinem zweiten Album. Sich erstmal zu spüren, das ist unfassbar wichtig. Da kommst du eben in diese Tiefenmeditation und spürst deinen Körper dann nochmal ganz anders, viel intensiver. Atmung ist für mich ein wichtiger Einstieg in diesen Prozess, diese Tiefenatmung da reinzukommen, damit ich erstmal frei werde für die Befindlichkeit des Körpers. Der Körper wird bestimmt nicht gleich rückmelden, jede Zelle meines Körpers ist glücklich, sondern er wird wahrscheinlich auch so ein paar Complaints landen. Du machst immer das und das und so, ne? Die fangen dann schon mal an zu jammern. Der dritte Schritt, das wäre dann Clearing. Also hier geht es um ein Thema, was du dir stellst. Sag, das möchte ich gern in meinem Leben verändern. Am besten was Gravierendes, das Gravierendste, was du auf deiner Liste hast. Wir sagen nicht, das ist dein Problem, sondern wir sagen, das ist dein Projekt, weil das dann schon beinhaltet, ich bin in der Lage, etwas zu verändern. Ja, und das geht eben nur, wenn man diese Technik beherrscht, wie man auf Alpha geht, um mit einem Reizwort, also wir können trotzdem sprechen während der Zeit, also das ist keine Meditation wie eine Hypnose, sondern das ist eine Art Selbsthypnose, die die Menschen bei mir lernen, bei der du jederzeit selber alles steuern kannst. Ja, und in dem Zustand, witzigerweise, geleitet dich dein Unterbewusstsein automatisch in den Bereich, wo deine Voreinstellung zu diesem Problem entstanden ist. Oder man kann auch sagen, die traumatische Situation taucht dann auf.
Ah ja.
Wenn du dieses Schmerzbild dann auch noch aufschreibst und dir klar machst, dann wirkt das ja noch erhellender. Dann sagst du, aha, das wusste ich gar nicht, daran hat es wohl gelegen. So, jetzt sind wir so weit wie die Psychotherapie nach vielen, vielen Jahren. Und jetzt kommt eben der vierte entscheidende Schritt. Wir können das auch verändern. Wir können das Schmerzbild in ein Heilbild umschreiben. Und warum das funktioniert, das hat der Clemens durch Zufall entdeckt, vielleicht auch durch seine Tätigkeit als Filmer. Du kannst dir vorstellen, dass du eine traumatische Situation, die du wieder erlebt hast in dieser Versenkung, jetzt wie einen Film darin zurückspulst bis an die Stelle, wo es gerade gefährlich wird. Und jetzt bist du gefragt, anders zu reagieren, anders zu handeln, eine andere Lösung zu finden. Mhm. Und wenn du die findest, das heißt, du schreibst praktisch eine neue Geschichte ab, diesem brisanten Moment, in dieser Herausforderung musst du dein Denken verändern. Musst du auch deine Fähigkeiten erweitern, deinen Charakter sozusagen erweitern um einen Aspekt, um den es wahrscheinlich geht bei dieser Sache. Da kann ich dem anderen begleiten, aber ich kann ihm die Geschichte nicht schreiben. Jeder Mensch weiß innerlich ganz, ganz genau, was für ihn funktioniert. Und das ist die größte Kunst, einen Menschen so sensibel zu begleiten, dass er das in sich findet.
Ja, das bedarf bestimmt sehr großer Sensibilität und Aufmerksamkeit. Ne?
Aufmerksamkeit und Erfahrung auch.
Ja, ja.
Wir nennen das halt Umschreibung, also Um-Schreibung. Das hat nichts mit etwas Umschreiben zu tun, sondern Umschreibung heißt, diesen Film zu verändern. Und in dem Moment, wo du das geschafft hast, wo du dich von diesen erdrückenden Gefühlen, man stelle sich eine Vergewaltigung vor, ne, befreien konntest, weil du diesen Typen dermaßen hingehängt hast oder du hast dir Hilfe geholt und das Ganze ist ausgeflogen und der Onkel musste sich furchtbar entschuldigen und so. Weißt du, was ist Genugtuung? Es ist auch wichtig, dass du dann für deinen Schmerz das Gefühl der Gerechtigkeit erhältst, um das auflösen zu können. Wir können das ja nicht ungeschehen machen, die reale Geschichte. Aber wenn du die Emotion veränderst, die an deine Geschichte gekoppelt ist, das ist das Entscheidende, was wir herausgefunden haben, was bisher die Psychotherapie nicht berücksichtigt. Wenn du diese Kopplung auflösen kannst, bist du ein freier Mensch.
Mhm.
Und die Art, wie das wirkt, wenn du dann befreit bist, wie so ein Lichtschalter, der umgedreht wird.
Mhm.
Das heißt, die Heilungen, die passieren spontan. Der fünfte Punkt beschäftigt sich dann mit der Stabilisierung dieser Geschichte. Ich habe es ja an mir selber gemerkt, man wird ja schnell rückfällig. Man muss sein Denken von Grund auf ändern. Und Balance heißt, die neue Realität muss etabliert werden. Dazu entwickeln wir einen mantrischen Satz, einen ganz kurzen mantrischen Satz, der den Kern, worum es geht, dir vor Augen hält. Wie ich das vorhin erzählt habe, bei mir war das: Ich habe zu jedem Zeitpunkt in meinem Leben die Wahl.
Mhm.
Neue Erkenntnis, Menschenskinder, ich muss nur die Wahl eben auch wählen.
Ja.
Und ja, mich nicht selber begrenzen, dadurch sagen, geht nicht, kann ich nicht. Doch, kannst du.
Mhm, genau. Aus dem geht nicht in das, es geht doch.
Mhm. Genau.
Ja, ganz
wichtiger
Schritt.
Und das darf man
an
sich selber erfahren. Und da kannst auch nur du entscheiden, geht es oder geht es nicht. Das kann kein fremder Mensch dir sagen. Was für dich geht, geht für den anderen noch lange nicht. Ich bin immer wieder fasziniert, was da alles rauskommt. Ich muss nichts wissen über einen Klienten. Ich brauche dem Klienten nur helfen, an sein Wissen zu kommen.
Hm. Ja, und das nur ist eben genau das Große, ne?
Ja.
Nur dabei helfen.
Ja, es ist eine mordspannende Arbeit und ja, ich liebe diese Arbeit. Ich finde sie unfassbar schön. Vor allen Dingen, weil sie eben zum Ziel hat, den anderen zu ermächtigen, den anderen in seine Stärke zu bringen, den anderen in seine Selbstheilungskräfte zu bringen. Also auf allen Ebenen den anderen zu empowern sozusagen.
Ja, das ist eine großartige Arbeit. Ich bin ja auch so in dieser Richtung unterwegs und ich finde das auch immer wieder so schön, wenn man merkt, wie die Leute mehr bei sich selber ankommen und dann in die Kraft reinkommen und auch immer mehr leuchten, wenn sie dabei ankommen.
Ja, absolut. Wir unterscheiden da so zwei Arbeitsbereiche. Das eine ist der präventive Bereich. Dazu gehört natürlich auch Lach-Yoga. Man sollte, wenn man klug ist, natürlich im Vorfeld dafür sorgen, dass man nicht krank wird. Aber auch der kurative Bereich, sprich also wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, bei mir kommen ja sehr viele Menschen mit Krankheiten, die als unheilbar gelten. Also Krebs im Endstadium oder MS, weil sie erst dann gepusht werden, so eine alternative Methode auszuprobieren. Da sind natürlich die Heilungserfolge, wenn es funktioniert. Man kann nicht sagen, dass es immer funktioniert, sondern es hängt von deinem Bewusstsein und deiner Einstellung natürlich ab, ob du das schaffst. Und dann ist natürlich der Erfolg irre. Ich werde nie vergessen, eine Frau in Wien bei einem Seminar von uns, wo wir nicht wussten, dass die zum Sterben heimgeschickt worden ist. Wir hatten damals 80 Leute im Seminar, da fragt man nicht jeden, was er hat. Und das tun wir auch nicht. Wir hatten dann das Nachfolgeseminar 2 Monate später. Da kam sie wieder und hat gesagt, ich lebe noch. Ich habe den Satz erst gar nicht verstanden. Und dann erzählt sie uns, dass sie beim ersten Seminar kurz vorher zum Sterben heimgeschickt worden ist, dass sie jetzt nach 2 Monaten sich sehr gesund fühlt und sie traut sich aber noch nicht zum Arzt zu gehen. Und dann hat sie geschildert, worum es geht. Sie sagt, sie hat ihr Problem erkannt, sie hat ihren Job gekündigt, sie hat sich scheiden lassen, also sie hat sich getrennt von ihrem Mann, alles in der Zeit, ne? Und hat ihre neue Wohnung bezogen, also die hat ihr Leben auf den Kopf gekrempelt. Du musst natürlich wegen einem Schnupfen nicht ausziehen und dich nicht scheiden lassen. Aber weißt du, wenn große Dinge anstehen, dann ist die Proportion der Veränderung natürlich auch groß. Als sie beim dritten Seminar dann kam, 3 Monate später, hat sie gesagt, ich war in der Klinik, ich habe keine Krebszelle mehr in meinem Körper.
Wahnsinn.
Und die Ärzte haben es nicht geglaubt. Die haben nicht geglaubt, dass sie dieselbe Person ist.
Irre.
Ja, ist wirklich irre.
Das ist durchaus alles möglich. Ja, wunderbar, so Beispiele.
Alles ist möglich. Clemens hat als drittes dann noch einen Film gedreht, der heißt Alles ist möglich. Nicht vielleicht, sondern alles ist möglich. Es hängt nur von unserem Bewusstsein ab.
Ja, und sich auch immer erstmal alles vorstellen dürfen. Ich habe in meiner Zeit, in meiner Berufszeit auch so viel Sachen erlebt, wo ich gedacht habe, oh Backe, was soll ich da jetzt noch machen? Wie kann ich helfen? Und nachher habe ich gedacht, guck mal, gut, dass wir es angegangen haben, alles gut, ne? Ja.
Ja, man selber darf auch wissen, dass die Türen offen stehen. Man darf nur durchgehen.
Ja, und sie nicht zu früh zumachen, ne?
Überhaupt nicht zumachen. Es ist ja auch nicht unsere Rolle. Also es wäre ja völlig übergriffig. Der andere hat das Management seines Lebens. Also helfen heißt in dem Fall dabei sein, sein Wissen reingeben, dem anderen etwas anbieten, von Herzen begleiten, offen sein für alles, was sich daraus ergibt. Also ich kann nur sagen, die Reise, die man selber als Gegenspieler, als Begleiter oder Therapeut macht, die ist unberechenbar. Also du weißt nie, was da auf dich zukommt.
Ja.
Aber weil du gerade gesagt hast, wichtig ist auch, was man darüber denkt, fällt mir gerade ein Beispiel ein. Du kennst sicher diese Story von einem Kühlkostfahrer, der abends seinen Wagen reinigen will und während er in den reinigt, fällt die Tür zu. Er ist der Meinung, dass jetzt die Kühlung noch läuft.
Oh.
Und der Mann stirbt in der Nacht. Die Ärzte stellen fest, dass die Kühlung ausgeschaltet war. Es war zwar noch kalt am Anfang, aber es war dann 20 Grad warm, als sie aufgemacht haben. Und trotzdem hat man an dieser Leiche Erfrierungen gefunden.
Ach du liebe Güte. Das ist ja auch spooky.
Und so könnte man die Beispiele fortsetzen, was man vorher als Wunder bezeichnet hat.
Ja, auf jeden Fall gibt es viel mehr, als was wir uns so in unserem üblichen Denken vorstellen können. Das ist schon mal klar.
Genau.
Ich möchte noch mal einen Bogen schlagen, und zwar Lach-Yoga. Und ich weiß, dass du auch Lach-Yoga-Leiterin geworden bist. Wie bist du denn dann zum Lach-Yoga gekommen?
Ich habe das nur mal miterlebt und ein bisschen mitgelernt. Das ist schon ziemlich lange her. Da waren wir mal in Hamburg bei einem Seminar und hatten eine Lach-Yoga-Leiterin da drin. Und dann hat sie gefragt, ob sie nicht mal in der Pause sowas machen kann. Und das fanden wir wahnsinnig lustig. Sie hat uns damals dieses Ho-Ho-Ha-Ha-Ha beigebracht. Das fand ich genial.
Genau, der Klassiker.
Auf jeden Fall hat mich das stark beeindruckt, habe aber schon auch für mich verstanden, wieso das funktioniert. Denn ich hatte ja nun selber durch meine Aufgabe als Tanzlehrerin, als Entertainerin schon erlebt, was mit Menschen passiert, die man in bestimmte Zustände bringt. In der Tanztherapie natürlich noch einmal wissenschaftlich so vertieft, warum das so ist. Und durch unsere geistig-seelische Arbeit hat mich das insofern noch mal getriggert, indem ich gesagt habe, solche Anpusher sind unbedingt nötig, um wieder in das Gefühl zu kommen. Also wenn das Gefühl verloren gegangen ist, in einer Depression beispielsweise, dann ist es unglaublich wichtig, dass der Mensch wieder mal fühlt, wie es sich anfühlen würde, fröhlich zu sein.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist schon toll. Also grundloses Lachen ist nicht grundlos. Aber nur grundlos lachen wäre dann zu oberflächlich. Das möchte ich natürlich auch nicht. Also für mich ist die Mischung wichtig.
Erinnerst du dich da noch an Übungen? Magst du uns was anleiten?
Ich finde also ganz toll, wenn man über sich selber lachen kann. Also wenn man so auf sich selber zeigt. Wir zeigen auf uns selber und sagen, als bin ich so ein Clown, ja.
Ja, eine ganz wichtige Übung.
Auch so, ich liebe das Leben, das finde ich auch so schön. Ne? Die Arme hochreißen und sagen, das Leben liebt mich. Und dann mich selber umarmen und lachen. Ne?
Ja, schön.
Ja.
Ich liebe das Leben.
Ja, ich liebe das Leben.
Das Leben liebt mich. Ja.
Oder auch so mit den Daumen auf sich zeigen. Ich kann das, ich kann das.
Ich kann das, ich kann das. Genau, sich selber loben. Ne?
Ja, genau.
Sich nicht nur klein machen, nein, sich selber
genau,
loben.
Genau. Das ist natürlich auch so immer wieder die, ich liebe mich so, wie ich bin. Da habe ich ja auch einen Song geschrieben, damit einhergeht, dass man sich auf die Brust klopft und sagt, ich liebe mich so, wie ich bin. Und dann zeigt man auf den anderen, ich liebe dich so, wie du bist.
Sehr schön.
Das ist eine unglaubliche Übung, wenn man das ein paar Mal macht, erstmal nur mit sich selbst. Ich liebe mich so, wie ich bin. Manche können das gar nicht aussprechen. Die gehen kaputt. Ich kann das doch nicht sagen. Das hat man mir doch verboten, mich zu lieben.
Ja, ja.
Das würde mir ja als Egoismus ausgelegt. Dabei muss man sehr fein unterscheiden zwischen Egoismus und Selbstliebe. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch das, wo es wirklich dringend nötig ist, immer wieder Aufklärungsarbeit zu machen, dass das ein großer Unterschied ist. Und das erleichtert die Erlaubnis, das dann zu tun.
Absolut. Das ist ganz wichtig. Weil wir sind so natürlich auch durch Angst in ein bestimmtes Verhalten gedrängt. Wir trauen uns gar nicht mehr, uns selber zu sein.
Ja.
Und das ist sehr, sehr schade.
Genau, und da hilft Theaterspielen, Tanzen, Lachyoga, all das hilft wunderbar, uns zu befreien.
Absolut.
Deshalb möchte ich auch gerne dich und unsere Hörer und Hörerinnen auch noch zu ein paar Lachyoga-Übungen einladen, dass wir einen kleinen Übungsblock machen.
Okay.
Okay. Und zwar spreizen wir die Finger der linken Hand. Dann nehmen wir den rechten Zeigefinger, unseren Lachfinger, setzen den an der Daumenwurzel an. Und dann wandern wir mit dem Zeigefinger über den Daumen, über den Zeigefinger, über den Mittelfinger, den Ringfinger und den kleinen, ne, also Berg und Tal. Und dabei machen wir ha 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 ho 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 hi 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 ha 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 ho 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 ha 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 hi. Kann man Berg und Tal wandern. Auch so sinnbildlich, ne? Das Leben ist Berg und Tal. Es gibt immer ein Auf und Ab und wir lachen dabei.
Super.
Dann rollen wir mal die Schultern. Dann kann uns alles den Rücken runterpurzeln, den Buckel runterrutschen, wie es so heißt. Dann können wir uns schütteln und rütteln. Alles rutscht uns runter. Juhu. Dann nehmen wir die Hände auf die Schultern, kreisen mit den Ellenbogen. Seufzen, tönen, gähnen, alles ist erlaubt. Und dann gehen unsere Ellbogen vom Rumpf nach den Seiten hoch und runter. Und dann werden auf wundersame Art und Weise unsere Arme kleine Flügelchen und wir sind Spaßvögel. Piep, piep, piep. Juhu. Juhu. Und können fröhlich durch die Gegend hüpfen. Juhu. Ach ja, das mache ich manchmal alleine morgens, aber in der Gruppe macht das besonders viel Spaß, wenn die ganzen Spaßvögel sich dann so begegnen.
Ja, ja, klar.
Manchmal entwickelt sich, das hatte ich gerade gestern Abend im Lachclub, dass manchmal zwei Spaßvögel voneinander stehen bleiben und dann mit irgendwelchen Gekreische sich irgendwie unterhalten. Das kann so lustig sein. Die Spaßvögel haben Freunde, die Lachmöwen. Die Lachmöwen breiten ihre Flügel weit aus, schweben ganz weit oben am Himmel, schauen runter und denken, ach, über was machen die Leute sich da unten überhaupt so Gedanken und Sorgen? Man könnte doch auch mal drüber lachen. Ne, mit diesem Abstand auch mal Perspektivenwechsel vornehmen. Dann möchte ich eine Atemübung machen, Herz malen. Die Fingerkuppen sind zusammen, das ist die Herzspitze. Dann zeichnen die Hände nach oben die beiden Herzhälften und treffen sich wieder unten in der Spitze. Bei dieser Bewegung nochmal die Fingerspitzen zusammen an der Herzspitze, das Herz mal mit einatmen und dann rückwärts ausatmen. Wir beginnen in der Herzspitze, einatmen, das Herz malen, das Herz wieder zurückmalen, bei der Herzspitze ankommen. Auch immer wieder wichtig, gut durchatmen. Ja, eine gewisse energische Haltung entwickeln und ganz entschieden in das Glück und in die Freude reingehen wollen. Dazu können wir mal auf der Stelle marschieren, einen kräftigen Schritt machen, die Arme mitnehmen und sagen, immer munter weiter, Glück ist mein Begleiter, immer munter weiter, Glück ist mein Begleiter. Immer was Gutes im Gepäck haben, ne? Das unterstützt uns auch. Dann die Wellenbewegung, das Leben ist nun mal eine Welle. Manchmal stagniert es, manchmal geht es weiter und wir wollen ja gerne aus den Stagnationen rauskommen. Dass wir uns vorstellen, unser ganzer Körper macht eine Bewegung. Man kann die Hände dazu nehmen, die Arme gehen hinterher, der Körper geht hinterher. Immer wieder in dieses wie Eintauchen, als würde man ins Wasser springen, so ha und juhu und hey und wow, juhu. Sich ja. Mit Freude traut, in der Welle mitzugehen. Man sagt ja so, auf der Welle mitsurfen, ne?
Sehr gut, yeah.
Sehr gut, yeah. Oder wie ich jetzt bei den Landfrauen gelernt habe, sehr gut, hey.
Ah, ja.
Dieses Hey, das macht auch so eine gute Energie, genau.
Ja.
Und dann sollte man sich doch im Laufe des Lebens immer wieder mal an die eigene Nase packen. Dann packt man sich an die Nase, wackelt da mal ein bisschen mit, zieht sie lang wie eine Pinocchio-Nase.
Oh, sehr gut.
Und lässt sie zurücksausen wie eine Clownsnase, die man am Gummiband hochgezogen hat. Bing! Ja, das Befreiende vom Lachen. Wir können mal die Arme so um den Brustkorb nehmen, dass wir uns etwas eingeengt fühlen und dann gehen die Arme weit auseinander und wir lachen. Ein bisschen einengen, indem wir die Arme um den Brustkorb nehmen und dann auseinander und lachen. Dann möchte ich auch noch einmal aufgreifen, immer dieses Ich muss, ich sollte. Statt zu sagen, hey, ich bin so, wie ich bin. Da können wir uns vorstellen, in der linken Hand, die machen wir wie eine Schale, da ist das Ich muss, die rechte Hand in der Schale, ich soll. Dann nehmen wir beide Hände aufs Herz und sagen, ich bin. Und dann kommt ein bestärkendes Ja. Ja. Die Arme strecken die nach oben und ziehen sie runter mit einem Ja. Nochmal in die linke Hand, ich muss, rechte Hand, ich soll. Dann nehmen wir beide Hände aufs Herz und sagen, ich bin. Strecken die Arme nach oben, ziehen sie runter mit einem bestärkenden Ja. So wie du das auch in dem Lied gesagt hast, ne? Ich liebe mich so, wie ich bin. Ja,
ja.
Das ist wichtig, dass wir da hinkommen. Liebe Astrid, was bedeutet für dich ganz persönlich Lachen, Witz und Humor?
Was ganz Wichtiges. Also für mich ist es ein Perspektivwechsel, den wir alle immer mal am Tag eingehen dürfen. Also man darf sich selber nicht zu ernst nehmen. Wenn ich Menschen helfen möchte, stelle ich immer wieder fest, dass dieser Perspektivwechsel, diese Distanz, die man braucht, um zu einem Lachen zu kommen, musst du ja erstmal heraustreten aus der eigenen Betroffenheit. Und wenn du dich dann anschaust aus Distanz, dann wirkt die Situation, die dir vorher vielleicht tragisch vorgekommen ist, auch ein bisschen lächerlich. Da hat man schon mal einen Grund zu lachen. Also zum Beispiel Pleiten, Pech und Pannen. Also wenn du mich backen lässt, was meinst du, wie ich da immer ausschaue? Also, mein Freund hat gesagt, da müssten wir wirklich mal ein Video drüber machen. Das ist ja unfassbar. Ich weiß es nicht, warum. Ich bin eine sehr, sehr leidenschaftliche Köchin. Ich koche wahnsinnig gerne. Aber backen ist nicht meins. Ich weiß nicht, das Mehl befindet sich dann ganz schnell an Stellen, kannst du dir nicht ausdenken.
Was meinst du, was ich mir jetzt gerade alles ausdenke?
Also, das Lachen, muss man auch vorsichtig sein, kann natürlich auch ein Über-ein-Lachen sein. Zum Beispiel ist mir Folgendes passiert, da war unser Sohn gerade noch so 11 Monate oder konnte noch nicht laufen, war im Buggy und wir sind auf den Berg gefahren mit ihm. Da war eine Familie direkt an der Mittelstation. Da hatte die Frau tatsächlich 4 Linge gekriegt. Kannst du dir vorstellen?
Mhm.
Und das ganze Dorf hat mitgeholfen mit Pampers Stiftungen, damit die überhaupt über die Runden kamen. Die hatte aber bereits 3 Kinder.
Ach du liebe Güte.
Wir wollten diesen Bauernhof besuchen, weil man uns gesagt hat, die hat 4 Linge gekriegt. Vielleicht sehen wir sie. Und wir gehen da runter und sehen 3 Kinder, in unterschiedlichem Alter da stehen, wie man in einem Theaterstück Kinder aus armen Verhältnissen gezeichnet hätte. Die haben wahrscheinlich irgendwo ein Lagerfeuer aufgeräumt oder irgendwas gemacht, wo sie sich die Hände schwarz gemacht haben. Und nach einer Weile haben sie das nicht mehr gewusst und haben sich ins Gesicht gegriffen. Also die waren wie geschminkt mit schwarzen Strichen, sahen also ganz übel wild aus. Unser Sohn fängt an, herzhaft zu lachen, weil er natürlich diese lustigen Gesichter sieht.
Ja, klar.
Und lacht und lacht und lacht und lacht. In dem Moment sagt der eine Junge, der lacht uns aus. Und das hat uns so betroffen gemacht. Das war mir so unangenehm, das war mir so peinlich, weil wir natürlich überhaupt nicht im Kopf hatten, diese Kinder zu verspotten.
Nee, keinesfalls, nein. Ja.
Da ist mir immer diese Möglichkeit im Leben, dass jedes Ding zwei Seiten hat, eine Lichtseite und eine Schattenseite, so klar geworden. Man darf mit jeder Seite achtsam umgehen.
Ja, unbedingt, unbedingt. Und dann sich auch nicht scheuen, sich dafür zu erklären und sich zu entschuldigen. Ne?
Genau. Und ich meine, herzhaft miteinander zu lachen ist ein so befreiendes Element. Und ich habe auch schon in den tiefsten Tiefen dieser Arbeit, also wenn es um Schmerzbild geht, entstehen manchmal lustige Situationen, gerade im Seminar. Aber wenn man zusammensitzt, passiert es einfach mal in dem Moment. Zum Beispiel eine Sache, dass immer im Seminar eine Person drin war, die unheimlich Angst vor Hunden hatte. Und Clemens hat ja immer seinen Hund mitgenommen, den Habba. Das war so ein kleiner Tibet-Spaniel. Und der saß ganz bescheiden in der Ecke, im Prinzip in Meditation. Und tatsächlich ist er aufgestanden, macht die Reihe in so einem Stuhlkreis in der Mitte, sehr prominent natürlich, und legt sich tatsächlich vor die Frau, die wahnsinnige Panik vor Hunden hat.
Oh nee.
Und nach 2-3 Stunden in dieser Position sitzend und der Hund hat sich nicht bewegt, hat sie tatsächlich den Hund gestreichelt.
Wow, hat richtig was gemacht, ne?
Genau, das heißt, so ein Tier spürt das, das weiß genau seine Aufgabe. Also insofern sind manchmal so absurde Situationen, die eigentlich lustig aussehen, manchmal tragikomisch, ne? Und es kann so schön befreiend sein, darüber zu lachen. Wir haben dann über die Situation unheimlich lachen müssen, weil der Haber das so im Instinkt hatte, ne? Wir wussten nicht, sollen wir ihn jetzt wegnehmen, dass die Frau das jetzt nicht will oder kann sie es ertragen. Aber ausgerechnet, ne, wählte sich das. Ja, oder der Hund war auch schon sehr oft Anlass zum Lachen. Also bei mir beim Tango-Kurs, ich habe ja Tango Argentino zum Beispiel unterrichtet, er liebte ein bestimmtes Tango-Stück. Und dann ging der tatsächlich auf die Mitte der Tanzfläche und hat angefangen zu singen.
Zu singen? Wie witzig ist das denn?
Ja, und zwar vor allen Dingen dieses Lied Bésame, bésame mucho, küss mich, viel. Das fand er so unheimlich rührig und da hat er so gelacht. So hat er so gesungen.
So gesungen.
Die haben natürlich gelacht ohne Ende, klar.
Hey, witzig, das ist ja, ja cool. Herrlich.
Also manchmal helfen uns Tiere, diese Distanz zu kriegen, aber es ist wirklich wichtig, dass wir sie selber bekommen und da nicht in die Leidens- und die Opferrolle zu gehen, sondern in die Betrachterrolle.
Ja, die Betrachterrolle, das ist eine sehr gute Position. Als ich das mal für mich begriffen habe, das war ein ganz großer Schlüssel.
Ja, absolut,
ganz, ganz wichtig. Ja, total.
Das verändert die Welt. Ja. Und wie gesagt, ob du jetzt deine eigene Kultur betrachtest oder ob du einfach deine Gedanken betrachtest, die dir da in den Kopf kommen, immer lohnt sich, diesen Schritt zu tun. Und das ist auch eben Teil meiner Arbeit, dass wir eine Umschreibung zum Beispiel nur schaffen, wenn wir diesen Schritt rausschaffen.
Ja, also das ist ein ganz großer Gewinn. Ja, danke, dass du das nochmal so deutlich gesagt hast. Ich möchte noch ein anderes Tier erwähnen, das hätte ich doch jetzt fast vergessen. Und zwar der Ententanz. Der geckige Ententanz, der passt doch nun auch zum Lachen und zum Humor.
Absolut.
Der stammt doch auch aus deiner Quelle. Da sagt doch auch nochmal was zu.
Ja, also ich habe mich ja immer deswegen geschämt. Ich war junge Tanzlehrerin und wir fuhren einmal im Jahr immer zur Tanzlehrertagung nach Hamburg oder nach Mainz, je nachdem, wo es stattfand, wo sich dann 400 oder mehr Tanzlehrer aus aller Welt getroffen haben und eine Woche lang gelernt haben. Eine meiner Spezialsachen war immer Modetänze, das Neueste, was da gerade so rauskam. Ich weiß noch ganz am Anfang meiner Tanzlehrerkarriere als Jungtanzlehrerin hat man da so einen Workshop und dann mussten wir uns mit allen neuen Partytänzen beschäftigen. Und dann gab es dann immer so ein ZDF-Schaufenster am nächsten Tag. Da wurde auch ein Turnier übertragen und dann zeigten die jungen Tanzlehrer die neuesten Modetrends aus dem Tanzbereich. In diesem Zuge bekamen wir dieses Lied Dance Little Bird. Es kam damals aus England, ist aber ursprünglich von einem Schweizer geschrieben worden. So, Dance Little Bird, was sollst du denn da machen? Also Dance Little Bird, ich habe mir überlegt, ist ein bisschen albern gewesen, so ein bisschen Bumsmusik, so ein bisschen wie bei Auf der Kirmes, dachte ich mir. Also richtig modern kommt mir das gar nicht vor, aber lustig. Naja, und dann habe ich noch gelästert und da waren wir schon ein bisschen angetrunken am Abend. Eigentlich müssten wir ja sagen, Dance Little Duck, unsere Schüler in Deutschland sind doch keine Birds, das sind doch Enten. Und wir sind ja eher schwerfällig, also müsste das ja eigentlich Ententanz heißen, wenn wir da einen Tanz drauf machen. Und schon war der Ententanz geboren. Wir haben natürlich mit den Flügeln geschlagen, geschnäbelt, Popo wackeln und klatschen und haben uns dann um die eigene Achse gedreht. Wahnsinnig lustig. Wir hatten so einen Spaß. Und da kommt unser Präsident rein und sagt, ja, das ist ja der Hammer. Wenn sich erwachsene Menschen wie ihr so, das Wort heißt beömmeln, also so wahnsinnig lachen dabei und so einen Spaß haben, dann müsst ihr das morgen unbedingt im Schaufenster zeigen. Und da haben wir gesagt, nee, um Gottes Willen, das hatten wir nie vor. Ja, nie. Wir hatten das einfach nur aus Spaß gemacht. Ja, sagte, das ist aber ein Spaß, der erreicht die Leute. Ja, und dann haben wir das auch gemacht. Also ich wurde nie registriert, um Gottes Willen. Mir war das sowieso peinlich. Ich wollte viel ernsthaftere, tolle Einstudierungen machen und mich anders profilieren. Ich hatte nicht vor, da so einen Juxtanz zu machen. Und habe mich dann gewundert, dass es so ein Erfolg wurde, dass es dann auch ein Riesenhit wurde und am Ballermann und überall.
Ja, das kennt ja jeder, ne?
Ja. Hinter im Kindergarten. Ist übrigens beim Körperzellenrock auch so. Also das ist wirklich generationsübergreifend, kann man sagen, vom Kindergarten bis zum Seniorenheim. Auch als Manager, Training, Auflockerung, also die Funktion ganz, ganz unterschiedlich.
Ja, cool. Ja, das ist das Spannende daran, dass es wirklich generationsübergreifend ist. Na, das können alle Altersklassen zusammen machen.
Genau. Ja,
sehr schön.
Letzten Endes bin ich sehr, sehr dankbar, dass der Himmel mir diesen Song oder dieses Interesse an dem Song geschenkt hat, damit ich so eine Freude Menschen weitergeben konnte.
Ja, es ist großartig. Es ist richtig schön albern lustig. Ja, liebe Astrid, ich komme zu meiner allerletzten Frage. Ich weiß nicht, ob es da noch was gibt, was du noch nicht gesagt hast. Du hast ja schon ganz viel Botschaft in dem Sinne rübergebracht. Hast du noch was auf der Zungenspitze, was du unbedingt noch als Botschaft an unsere Hörer und Hörerinnen berichten möchtest?
Ja, wenn man das jetzt so zusammenfassen möchte, würde ich sagen, schön finde ich die Botschaft, alles ist möglich.
Das ist eine schöne Botschaft.
Ja.
Ohne wenn und aber, ne? Nicht gleich das, zu denken, nein, nein.
Genau, dürfen wir uns immer wieder klar machen, dass die Grenzen in unserem Bewusstsein von uns selbst gesetzt werden.
Ja, das ist was, wo man ganz schön mal drüber nachdenken darf. Ne?
Genau.
Ja, danke, danke dafür. Und du hast auch noch eine besondere Veranstaltung, für die du gerne noch mal gerade Werbung machen möchtest?
Ja, ich bin unheimlich froh, eine Präsenzveranstaltung, und zwar in der Nähe vom Ammersee in Pähl. Machen die Elke Flaps und ich einen gemeinsamen Workshop, der heißt Aufbrezeln für Lebensfreude. Und der findet am Samstag, 20. September statt, 2025. Wer Lust hat, da mitzumachen, bitte auf meine Webseite gehen und mich anschreiben.
Das hört sich dann nach einem spannenden, heiteren Event an.
Ja, wunderschön. Wenn dir der Weg gelingen würde, dann bist du Ehrengast.
Oh, das hört sich gut an. Ehrengast hört sich spitze an.
Ja, würden wir uns wirklich freuen.
Ja, dann möchte ich dich und die HörerInnen noch einladen, mit mir eine Runde zu lachen. Hast du Lust?
Ja, klar.
Na, dann lass uns mal lachen, ne? Ja. Oh, wunderbar. Oh, ja. Oh, schön. Liebe Astrid, ich bedanke mich für dieses wunderbare, reichhaltige, tiefsinnige, lebendige Gespräch. Es war mir eine große Freude.
Mir auch. Vielen, vielen Dank für deine tollen Fragen und die viele Zeit, die wir jetzt hier miteinander verbringen durften.
Ja, das ist einiges zusammengekommen.
Ja. Vielen Dank, ja. Liebe Silvia.
Ja, bitte gern. Ich danke dir.
Schön war's.
Tschüss.
Tschüss, ciao, ciao.
Tschüss.
Möchtest du von meinem Podcast durch dein Jahr begleitet werden? Du kannst ihn kostenfrei abonnieren. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du Infos auf meiner Internetseite www.lachyoga-silvia-rössler.de. Silvia mit II vorne hinten und Rössler mit OESS. Ich wünsche dir ein herzliches Heiter weiter und freue mich auf unser Wiederlachen.